ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Es klatscht.
Es klatscht. Simon.
Ja.
Ausgerechnet Hallo. Mir muss das passieren. Es ist 86 und ich, altes Trottelgesicht, habe mich verliebt. Kennst du das?
Nee, leider nicht.
Das schockt mich jetzt so ein bisschen. Hast du manchmal diese Momente, wo dir auf einmal so Songzitate oder so aus der Kindheit aus dem Radio oder so in den Kopf kommen und du kannst es nicht abschütteln und, du findest erst Frieden, wenn du rausgefunden, was es ist. Ich habe es gerade rausgefunden. Es war natürlich Ich liebe dich, Smash It einer One-Hit-Wonder-Band namens Clowns und Helden von 1987, glaube ich. Und es musst dir mal anhören bei Spotify oder wo auch immer. Es fängt dann mit ausgerechnet, mir muss das passieren. Wir haben 86 und ich halt das Trottelgesicht, hab mich verliebt. Und dann hält er erstmal so einen Monolog und dann geht der Song Ich liebe dich los. Ziemlicher Kracher. Es dürfte dir eigentlich gefallen, ja, gerade du als 80s Grinder. So, es dürfte eigentlich total dein Ding sein.
Ich habe ja so ein bisschen die Vermutung, dass es das nur auf dem deutschen Spotify gibt. Ich
redest du denn davon,
liebe,
als würde ich in Deutschland
sein? Ah, nee, da ist es.
Clowns und Helden.
Ach ja, natürlich. Du hast recht. Aber weißt du was? Natürlich, als wärst du in Deutschland. Ich weiß auch nicht. Hatte ich gerade so einen Gehirnfehler,
ja,
aber
ich
hatte noch eine ganze Zeit lang, interessanterweise noch eine ganze Weile, einen deutschen Spotify-Account. Und als ich hierher umgezogen bin. Und ich hatte dann halt auch deutsches Spotify. So, und hier in den USA.
Crazy.
Total weird.
Nee, ich habe meine
krasse Geschichte, oder? Also ich glaube, damit wäre die FAQ-Folge wahrscheinlich die wichtigste Frage schon abgegessen.
Würde ich sagen. Vor allen Dingen, wie lange kann man es einfach noch für sich selber rechtfertigen, tatsächlich für Spotify Geld auszugeben? Wir haben die Preise wieder erhöht. Ich glaube, es sind jetzt 20 Dollar oder irgendwie sowas.
Keine Ahnung.
Und das Geile ist, soweit ich weiß, die Künstlerinnen und Künstler kriegen wieder mal keinen Pfennig mehr. Es ist halt einfach nur so 25-30% Preisanhebung oder so, einfach so, weil sie es können. Ist einfach so verdammt krass, Alter. Und man macht die Scheiße auch noch mit. Ich bin ja kein Stück besser. So, es ist halt einfach convenient, wie convenient food. Einfach sehr, sehr ungesund, aber eben convenient.
Ja, das ist wohl so, ja. Ich muss auch sagen, dass mir die Convenience von, ich höre Musik im Büro und dann, ich muss mal kurz los und dann steige ich ins Auto und der Song geht genau da weiter, wo ich im Büro aufgehört habe, hat einen guten Convenience-Faktor auf jeden Fall, gerade wenn man irgendwie im Film ist mit einer Platte so. Aber wie dem auch sei, ja, es ist natürlich trotzdem der absolute Drecksverein. Kann man drehen und wenden, wie man will. Es ist einfach nur finster, aber es ist das Gleiche bei Netflix. Ja, es ist jetzt, wenn du nicht 5 Dollar mehr zahlst, ist jetzt Werbung mit dabei oder was weiß ich. Also es ist so, im Grunde genommen, es ist halt so, am Anfang waren das alles so Alternativen zum Kabelfernsehen mit der lästigen Werbung so. Und jetzt ist es so, also Kabelfernsehen für die Deutschen, hier in den USA, so ein Kabelanschluss kostet was, 80 Dollar im Monat,
Alter,
oder so?
Das ist sogar noch mehr, wenn, und wir reden hier von 80, glaube ich, das Anfangspaket. Meine Schwiegereltern haben so ein mittelmäßiges Paket und ich glaube, das kostet irgendwie so mit Internet bei denen zusammen knapp 200 Dollar.
Ja, das ist natürlich richtig abgefahren, Alter. Und nur um mal, um das so ein bisschen zu beleuchten, dann waren natürlich diese, oder haben sich auch diese Streaming-Services hier natürlich besonders am Anfang als Alternative dazu positioniert. Ja, bei uns gibt's keine Werbung und du kannst gucken, was du willst und wann du willst, so sinngemäß. Ja, jetzt mittlerweile ist die Werbung auf den Streaming-Services und du brauchst ungefähr 5 verschiedene, weil die Zeiten, wo du bei Netflix einfach einen coolen Filmtitel eingibst und der auch da drauf ist, sind natürlich vorbei. Wenn du, keine Ahnung, Film X sehen willst, musst du schauen. Vielleicht ist er auf Hulu oder auf Amazon Prime mit einem Zusatzkanal, der auch nochmal einen Zehner extra kostet im Monat und so weiter und so fort. Also es ist alles
ganz genau.
Wir sind wieder jetzt wird Kabel angelangt.
Die Werbung wird jetzt einfach so als Druckmittel, als Erpressung einfach benutzt, ne?
Ja, klar.
Erst süchtig machen und dann Geld verlangen. Genauso ging das bei mir auch mit der Kifferei los. Das war eine totale Überraschung, dass das dann irgendwann Geld kostet. Na, willst mal ziehen? Und jetzt?
Ja. Oh. Kannst du mal sehen, Hanno, ey. Hast ja. du natürlich verkackt, ey. Ja,
ich, verkackt. Ich bin ja kein ja. Kiffer mehr. Deswegen ist es, ich hab die Abzocke überwunden. Aber ich habe immer noch ein Netflix-Abo und auch ein Spotify-Abo und so weiter und so fort. Da bin ich halt einfach amerikanisiert. Ich habe extrem viele Kanäle, so Pay-Per-View, die wir hier im Haus eigentlich aktiv haben. Du kennst das ja, irgendwo sieht man was und dann, ich habe auch mittlerweile alle E-Mail-Adressen, die ich so mal angelegt habe, verbraucht für diese Umsonst-Trial-Sachen, die dann so 7 Tage gehen oder so. Das kennst du wahrscheinlich, ja. das Problem.
Das kenne ich so ein bisschen, ja, diese Trial-Sachen sind natürlich immer gut. Komischerweise bei Amazon Prime, nach einem Jahr oder so, habe ich das Gefühl, gibt es so ein Reset. Also wir haben auf jeden Fall schon mehrfach diese Gratis-Trials auf unseren ganz normalen Amazon. Anyway, hören wir jetzt mal auf, Werbung für diese Dreckskonzerne.
Ja, Drecksvereine, Alter.
Weißt du was? Am besten, also ich will jetzt hier, weißt du was, ich will ja nicht, dass das NSA mich zu Hause besucht, aber
will ich schon. Ich hoffe, euch das vorstellen, passiert,
ja. Könnt euch vorstellen, was ich viel besser fände, was mit diesen ganzen Konzernen passiert.
Word.
Ja.
Also reden wir über erfreuliche
Dinge. Knallerbsen.
Ja, Knallerbsen, ganz genau.
Knallerbsenattacke, Alter.
Reden wir über erfreuliche Dinge und absolute Vorzeige-Companies mit absolut weltverbessernden Maßnahmen und wirklich, also wirklich eine tolle Company. Reden wir über die Geh FIFA. Wo guckst du denn den Europacup?
Nirgends.
Gar nicht, interessiert dich nicht, ne? Ich habe schon ein paar geile so Spiele gesehen diesmal, muss man
ja,
sagen.
Ja, ich glaube es dir. Also, ich weiß es nicht gut. Mein Interesse ist, es ist so, es ist nicht ausreichend, um mir irgendwo einen Kanal zu abonnieren. Ist selbst bei Formel 1, wo ich mir dann alle 2 Wochen diese Highlights angucke, einfach auf YouTube. Letztes Jahr gab es Formel 1 auf Hulu aus irgendeinem Grund, ja. Und dieses Jahr natürlich nicht, haben sie natürlich direkt wieder gestrichen. Ist genau, wie du gerade schon sagst, schön süchtig gemacht ein Jahr lang und dann so jetzt bitte den Zusatzkanal abonnieren. Anyway, selbst da gebe ich die Kohle nicht aus, um Formel 1 zu gucken und schaue mir Highlight Reels an. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn, nein, ich sehe gar nichts, nirgends.
Ganz kurzer Einwurf, ESPN Plus hier, gucke ich Bundesliga drüber. Das kostet mich, glaube ich, ein Zehner im Monat oder so. Und das ist so geil, wenn man so das, wenn man bedenkt, was das in Deutschland kostet, so was du für die scheiß Bundesliga ausgeben musst. Aber die FIFA ist natürlich auch noch viel krasser. Ich habe eine krasse Sache gelesen. Und zwar, dass die FIFA, ja, es gibt ja immer zu jedem Weltcup, Eurocup immer so einen offiziellen FIFA-Song und so, ne? Und dann sind da immer diese immer so gewisse Melodien, die dann jeweils von der jeweiligen Künstlerin oder Künstler eingebaut werden müssen in den offiziellen Song, damit die FIFA da Credits bei den Royalties, bei der GEMA und so sich ziehen kann. Also das ist unfucking fassbar. Also es ist so krass, ey. Das geht alles zurück auf so einen Post, den ich gelesen habe von Herbert Grönemeyer, der sich beschwert, dass er für seinen WM-Auftritt 2006 immer noch nicht bezahlt wurde von der scheiß FIFA. Und da hat er es halt auch gesagt, so irgendwie, dass wenn man irgendwie offizielle Fußballhymnen schreiben wollte, die FIFA dann ausschlachtet, müssen da so gewisse Kernmelodien und so eingebaut werden, damit die FIFA halt einfach mitverdient. Das ist alles so viel zu krass, ey. Und es ist nochmal ein ganz anderes Level als Spotify. Es ist alles so widerlich, aber gut, egal. Gute Nachrichten hier, ich habe die Bienen besiegt. Die Bienen sind aus dem Haus gezogen. Das Thema Bienen erfreute sich in unseren Comments und Feedback auf unsere ersten FAQ-Teile großer Beliebtheit. ich kann euch beruhigen, liebe Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist vollbracht. Gestern habe ich tatsächlich mit so Bauschaum das Loch, durch das die Bienen in meine Hauswand eingedrungen sind, dann endlich geschlossen. Heute Abend wird nochmal kontrolliert, aber ich glaube, der Spuk ist vorbei. Aber ich habe eine geile Geschichte für Lebenszeit, ein paar sehr, sehr geile Fotos gemacht, aber ich hoffe, es ist jetzt dann auch gelaufen.
Ja, das wünsche ich dir natürlich. Und ja, natürlich kam gleich die Honig-Senf-Aufforderung.
Das Gag-Katapult wurde mal wieder rausgefahren von unseren Hörern. Ja,
auf jeden Fall. Es war überspannt quasi.
Ja, absolut.
Haben wir uns selbst eingebrockt, muss man natürlich dazu sagen. Ja, absolut zu Recht. Ja.
Ey, noch aber, was in eigener Sache. Wir wurden gefragt in einer der Folgen, so was hören wir für Podcasts privat? Da ist mir eine Sache eingefallen, die ich gar nicht erwähnt habe. Es gibt einen Podcast, den habe ich gerade erst neulich entdeckt, der nennt sich The Cobain 50. Da werden quasi alle 50 Platten, die extrem influential, also Kurt Cobain im Songwriting beeinflusst haben, beleuchtet von einem sehr, sehr guten Team. Da sind dann so Sachen bei wie Stooges.
Nightmare, Manta.
Ganz genau. Da sind dann so Sachen bei wie Stooges, Sonic Youth, Mudhoney, Vaselines und so, also wirklich richtig, richtig guter Podcast. Also kann ich dir auch empfehlen, The Cobain 50. Ist wirklich richtig gutes Ding. Ansonsten habe ich aus Versehen durch Zufall, ich weiß nicht, warum weil ich so ein Nirvana-Fanboy bin, warum mein YouTube, für den ich natürlich auch meinen Premium-Kanal bezahle, mein Algorithmus Klar. mir das zum Frühstück in die Kehle stopft, mir von 2015 einen Live-Auftritt von Limp Bizkit angucken müssen, wo Limp Bizkit Smells Like Teen Spirit covern. Dass ich überhaupt noch hier sitzen kann und nicht in Tränen erstickt bin, ist schon wirklich unglaublich heute. Es war sehr hart.
Das klingt auf jeden Fall sehr finster, ja. Das kulturelle Dummgeschoss.
Ein interessantes Ding. Wir haben auch eine Frage, erreichte uns über AI, glaube ich, in den letzten Folgen, glaube ich, oder? Dann hat mein Kumpel Stefan mir einen Link geschickt. Es gibt eine Website, die nennt sich audio.com.
Habe ich gerade auch direkt danach von gehört, beziehungsweise ein Video drüber gesehen.
Und er hat direkt sich einen Spaß erlaubt, ja, und dachte, er kann mich ärgern. Und hat dann das eingegeben, Male Vocalist, Rock, Metal, Sludge Metal, Heavy, Energetic, Aggressive, Dark. Und meinte so, guck mal, ich habe hier einen Manta-Song geschrieben. Das, was da rausgekommen ist, ist schockierend. Nicht, weil es klingt wie Manta, es klingt kein Stück wie Manta, weil Manta einfach viel besser ist, würde ich behaupten, sondern nein, es ist schon schockierend realistisch, weil es wirklich wie jede drittklassige Dorf-Sludge-Metal-Band klingt, aber wirklich so spot on, also so überzeugend realistisch, weil es halt einfach so, so eben so nicht besonders ist, weißt du, es ist fast entlarvend ehrlich scheiße, aber jetzt nicht schlecht, sondern einfach nur so unglaublich durchschnittlich, und das zeigt, dass die AI da schon sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, habe ich, wie gesagt, auch kurz nach dem Aufnehmen unserer Folge von gelernt, und auch ich war etwas schockiert, wie sehr ich hinterm Mond gelebt habe, aber weißt du was, vielleicht bleibe ich einfach hinterm Mond so.
Ist gut,
weil,
so, ja.
Ja, weißt du, weil irgendwie... Ich habe dazu nicht mehr die Energie, mich damit auseinanderzusetzen, mit diesem Scheiß, Alter. Das ist mir alles zu bescheiden.
Ich fühle dich. Ansonsten tut mein Handgelenk weh. Ich habe dir schon vor Monaten, glaube ich, erzählt, dass ich eine Sehnscheidenentzündung in der linken Hand habe. Ne? Normalerweise geht das immer weg. Jetzt geht's nicht mehr weg. Ich habe das jetzt seit 3 Monaten und es tut immer noch weh. Ich glaube, ich sollte mal einen Arzt aussuchen.
Solltest du wahrscheinlich machen, ja. Das klingt nicht so gut.
Wie sind deine Erfahrungen mit den Ärzten hier in den USA? Also nicht mit der Band.
Geht so. Ich hatte letztens, als ich mein Gesundheitsshit hatte vor zwei Monaten. Das ging eigentlich ganz gut. Ich bin zu so einem Urgent Care gefahren, Zoom Care Plus oder so heißt es. Und die haben so eine Supercenter, wo es so alles gibt, wo du dann auch selbst Radiologie und so ein Gedöns machen kannst. Und ich muss gestehen, dass das ziemlich okay war.
Costa Quanta?
War von der Versicherung gedeckt. Von daher.
Tatsächlich.
Ja, sonst hätte es, ich glaube, der Besuch, wo ich alles habe machen lassen, Ultraschall und ich habe jetzt vergessen, CT-Scan, das hätte sonst irgendwie ein Tausender gekostet, wo ich volles Blutbild und diesen ganzen Kram gemacht hätte, aber Versicherung hat gezahlt.
Ich habe dasselbe Ding, ne? So, ich hatte ja vor 2 Jahren hier mein Kreuzband richten lassen von einem Dr. Altbuch, nennt er sich. Und nice. Wie die Amis so sind, da kannst du einfach sagen, was du willst, aber Dr. Altbuch, ne, hat rausgefunden, ich bin Musiker, hat sofort von seinen Krankenschwestern ein Manta-Shirt zum Geburtstag geschenkt gekriegt und kam sofort im Manta-Shirt an und hat mir das Knie operiert und fand das tierisch lustig, aber auch echt netter Typ, muss man sagen. Das muss man den Amis lassen, sehr, sehr freundlich. Da habe ich ihm, weil das mit dem Knie alles so gut geht, eine Platte geschenkt, eine signierte, die hängt bei ihm im Büro und so, Dr. Altbuch. Und jetzt habe ich schon seit 2 Jahren nichts mehr gehört und ich meinte so, ey, pass auf. Er meinte damals zu mir so, ey, wenn immer du ein Problem hast, schreib mir einfach, ne? Und das muss man ihm lassen. Und heute habe ich ihm jetzt mal geschrieben, so, ey, pass auf, so, hey, lange nichts gehört, Dr. Altbuch, wie geht's denn so? Mein Knie funktioniert gut, ich bin wieder am Touren, alles gut. Ist auch wirklich, hat er wirklich gut gemacht, der Herr Altbuch, so. Und dann meinte ich so, ja, hier, pass auf, ich habe das Gefühl, da ist eine Sehnscheidenentzündung in meiner Hand und ich kriege die einfach nicht mehr weg. Und dafür dafür stehe ich drauf, einfach auf die Amis, ne? Dass du deinem Doktor, dem Chefarzt, eine Textmessage schreibst und er sagt so, hey, hallo, geil von dir zu hören. Und innerhalb von einer Minute ruft die Sekretärin an und vereinbart mit dir einen Termin. Sie ruft dich an. So, jetzt muss man natürlich sagen, ja, was ist der Preis dafür? Das kostet alles viel Geld. Ich muss aber sagen, dass wenn ich mir überlege, was ich in Deutschland für meine Krankenversicherung bezahlen würde, als freischaffender Künstler mit einer privaten Versicherung, das ist nicht anders, als was ich hier in den USA. Wir sind ja beide in der guten Situation, dass unsere Frauen richtige Berufe haben, über die wir familienversichert sind. Das muss man dazu sagen. Aber meine Versicherung hat das auch alles bezahlt und ich habe, glaube ich, mein ganzes komplettes gerichtetes Knie mit allem Pipapo, mit echt richtig guter, lange Reha hinterher, hat mich, glaube ich, so $2,000 gekostet oder so. Und das ist was ich in Deutschland mit Selbstbehalt und so auch alles bezahlt hätte. Und ich wollte nur ganz kurz darauf hinaus, dass es denn doch, wenn man in ein gewisses Alter kommt, sehr, sehr geil ist, dass man seinem Arzt einfach eine SMS schreibt und der schreibt, hey, schön von dir zu hören, meine Assistentin ruft dich sofort an. Ich überlege, wenn man als Kassenpatient in Deutschland irgendwie geil 6 Monate auf einen Augenarzttermin wartet und so eine Scheiße, jetzt muss man natürlich sagen, ja, das ist alles teuer erkauft, aber manchmal fühlt sich das Geld, was man in die eigene Gesundheit investiert, gut angelegt an.
Ja, paar Punkte dazu, du sagtest gerade, wenn man in Deutschland privat versichert ist, ich war damals bei der KSK, das war natürlich super gut, Künstlersozialkasse.
War ich auch kurz, ja.
Ja, das hat sich total gelohnt, weil es war sehr billig.
Wenn du dann das ist halt aber auch ein strenger Verein, Alter, ne? Das ist nicht einfach, mit denen zu ficken so. Und wenn man dann da wieder raus will, ist es auch nicht leicht und so weiter und so fort.
Für mich war es leicht, weil ich das Land verlassen habe, aber ich vermisse es bis heute. Anyway, aber ich hatte hier auch schon gerade mit meinen gesundheitlichen Problemen mit dem Magenzeug. Also hier, wenn du zu so einem Magenspezialisten willst, wartest du gut und gerne auch 4-5 Monate. Und da hatte ich echt richtig krasses Glück, dass genau vor mir jemand angerufen hatte, der seinen Termin abgesagt hat, 2 Tage später. Und deswegen habe ich dann nur einen Termin bekommen. Sonst hätte ich nämlich im Ende März, glaube ich, war es, nicht Ende März. Ich hätte sonst von Ende Februar, Anfang März bis irgendwann Juli warten müssen oder so. Also da gab es schon auch mehrere vielleicht und es war nicht der einzige.
Ist dann vielleicht aber auch so ein Oregon-Ding, ich weiß es nicht. Also ich hatte ja auch schon hier eine Magenspiegelung, ich hatte eine Kreuzbandoperation, ich hatte auch so mit so einem Magen-Gastroenterologen, wie die heißen, zu tun. Normalerweise hatte ich es bei mir immer so, dass es wirklich innerhalb weniger Tage oder weniger Wochen immer sofort einen Termin überall hatte, weil hier ist natürlich auch die Sache ein bisschen anders. Es wird dann nicht über die Kasse abgerechnet, sondern normalerweise ist Cash is King. Du musst dann eventuell selber erstmal in Vorleistung gehen und so. Und dementsprechend, also in meiner Erfahrung ist es so, dass die Terminvereinbarungen deutlich einfacher sind, weil am Ende des Tages eh jeder bezahlen muss.
Ja.
Und das geht dann manchmal etwas schneller. Aber gut, wir sollen uns ja natürlich so wenig wie möglich bei Ärzten aufhalten. Das wünsche ich mir für die Zukunft.
Ja, ich mir auch. Ich werde ansonsten heute noch zu Keith rausfahren und nicht Musik machen, sondern neue Felgen an mein Auto bauen.
Endlich, Alter, geil. Ja. Ja, endlich Autoposer-Time. Es geht wieder los.
Ich habe mich lange vor mir hergeschoben, aber dieses Jahr endlich mal einen Satz schöne Felgen bestellt. Und Keith ist nämlich, keine Ahnung, die wenigen von unseren Hörern oder vielleicht auch die vielen, die auch Keith folgen, sehen das vielleicht oft. Der baut nämlich viel an Autos rum und der kann total viel Zeug selber machen und so muss ich keinen bezahlen, sondern fahre da einfach raus und mach heute mal mit Keith so einen Autotag, an dem wir rumschrauben. Auch mal nicht schlecht so. Ist nämlich nicht unbedingt was ich sonst selbst so tun würde.
Was muss man für so einen Satz geile Felgen hinlegen?
Ah, da geht alles. Das geht von $800 bis, weißt du was, BBS-Felgen. Kennt ja in Deutschland jeder. So ein Satz BBS-Felgen.
Ja, ich zum Beispiel nicht, aber gut.
Ja, gut. Das ist natürlich dein Problem. In Deutschland, viele kennen BBS-Felgen, würde ich jetzt einfach mal sagen. So ein Satz BBS-Felgen kostet hier in den USA einfach mal $6,000 oder so. Also ich habe natürlich nicht im Ansatz so viel Kohle ausgegeben. Ich bin preislich ganz gut weggekommen. Ich habe mir auf jeden Fall ein gesundes Limit gesetzt, weil ich jetzt da auch keine Unsummen für ausgeben wollte für sowas.
Wir wollen auf jeden Fall Fotos sehen, Beweisfotos einfach von eurer Felgen-Session. Mal schauen. Okay, FAQ 3. Wir sind dabei. Es geht weiter. Also, letzte Folge der FAQ, das FAQ-Format 2024. Es gab immer noch so viele Dinger, deswegen auf 3 Teile aufgeteilt und heute kommt der letzte und 3. Teil. Simon, wollen wir direkt in die Tasten hauen? Fragezeichen.
Ausrufezeichen, ja.
Willst du loslegen?
Ja, ich leg los, wenn ich mich ausgerülpst habe. So.
Ja, lass ihn raus, den Tiger, du weißt, wie es läuft.
Ja. Stiefeler 89 ist der Username. Vielleicht auch Stiefel A 89.
Ja.
Wann gibt es vielleicht mal eine Folge mit den Bandmitgliedern? Und wie kommt man zum Beispiel auf Tour klar, wenn man mit Leuten eng auf einem Raum für mehrere Wochen unterwegs ist? Gar nicht.
Ja.
Nee. Also, just kidding.
Ja, Bandmitgliedern, ja, das kann man eigentlich alles mal angehen. Man musste mal so ein bisschen so einen Aufhänger finden. Einfach nur so, ey moin, wie geht's? Ist vielleicht ein bisschen langweilig. Also ich würde mal sagen, dass wir auf das Format bzw. auf die Folge warten müssen, wo es denn Sinn macht, sich mal Gäste einzuladen. Aber grundsätzlich ist das natürlich absolut denkbar. Können wir gerne mal machen, kein Thema. Und zu der Frage, wie kommt man zum Beispiel auf Tour klar, zum Beispiel, ja, wenn man mit Leuten eng auf einem Raum für mehrere Wochen unterwegs sind. Also ich komme da grundsätzlich überhaupt nicht drauf klar, da können die anderen aber gar nichts für, sondern das ist mein Problem, weil ich bin einfach sehr, sehr gerne und viel alleine, das haben wir hier auch schon oft thematisiert, Simon geht das glaube ich relativ ähnlich und nach einer Weile gibt's einfach sogenanntes Cabin Fever und das hat gar nichts irgendwie mit den Charaktereigenschaften der anderen Mitmenschen zu tun, sondern einfach, dass man nicht alleine ist, dass es wenig Rückzugsorte gibt und das ist wahnsinnig schwer. Die Haut, zumindest in meiner Erfahrung, wird immer dünner, man regt sich außerordentlich über Sachen auf, die man so im Alltag komplett ignorieren könnte. Und umso länger die Touren sind, umso schwieriger das wird. Und nicht wird es normalerweise. Und bei mir ist es nicht nur die Länge der Tour, sondern vor allen Dingen die Umstände. Wenn alles easy ist und man hat gutes Essen, man kann gut pennen und man hat Platz und so, dann ist alles cool. Aber so enger man beengt ist, umso weniger man schläft, umso anstrengender die Shows sind, umso näher und öfter klopft das Drama an die Tür.
Ja, ich finde, das ist genau der wichtige Punkt. Die Umstände machen die Musik sozusagen. Also ich bin auf jeden Fall auch entspannter gewesen auf Nightliner-Touren, wo ich mich dann einfach in meine Koje legen konnte und den Vorhang zuziehen konnte. Wo ich nicht an den, wie soll ich sagen, Festivitäten unten in der Lounge teilnehmen musste, vom Bus, wo ja durchaus nach den Shows oft gern noch gesoffen wird und so. Wenn du diese räumliche Trennung schon hast, hilft es schon mal ungemein. Im Van oder wie jetzt auf unserer letzten Tour wir im Auto unterwegs waren. Also das ist eigentlich ganz interessant. Die letzte Tour hier, die Westküstentour in den USA, war jetzt nicht wahnsinnig lang. Die Umstände waren widrig und wir waren nur in unseren eigenen Autos unterwegs und ich saß mit Keith im Auto, der ja wie ein Henker fährt. Aber sonst bin ich mit dem total gut klargekommen, die ganze Tour über, gute Gespräche gehabt, irgendwie coole Ideen gehabt und einfach viel abgenerdet. Ist aber vielleicht auch was anderes, kennen viele von uns, wenn man mit einer Person irgendwie zusammen quasi, ich nenne es jetzt mal so, ja, so One-on-One-Time verbringt, kommt ja meistens irgendwie ein bisschen mehr bei raus. Ein bisschen tiefgründigere Gespräche, eine andere Qualität an Austausch. So. Und wenn du natürlich dann, wie jetzt in Europa, wo wir mit 9 Leuten uns ein Van geteilt haben und alle haben so ihre Macken und Maroden und sind laut und der eine duscht nicht oft, der andere schnarcht, kein Plan, so, dann wird, wie Hanno so schön gesagt hat, die Haut auf jeden Fall dünn ab einer gewissen Zeit. Und ich muss gestehen, das habe ich auf der Tour auch ziemlich gemerkt, dass es sehr, sehr anstrengend wurde, obwohl sich keiner daneben benommen hat eigentlich im Van. Aber es ist einfach so, 9 Leute auf engstem Raum für 3 Wochen ohne Komfort, saulange Fahrten, das wird heftig.
Ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, warum man überhaupt unterwegs ist. Weil wenn man auf Tour ist, man hat ja eine Aufgabe und es hängt auch dann viel davon ab. A, weil man geile Konzerte spielen will oder vielleicht auch finanzielle Aspekte. Man muss irgendwie abliefern. Es ist ja auch Arbeit bis zum gewissen Grad oder ab einem gewissen Grad. Und ich glaube, umso höher die Erwartungshaltung an einen selber und an andere ist, umso höher ist auch der Stresslevel, das Stresslevel dann irgendwann. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, als wir jetzt Anfang des Jahres eine Woche in Los Angeles waren, nur für die NAMM, um da Spaß zu haben und so. Das hätte ich auch easy noch eine Woche länger machen können. Und wir haben da wirklich wie in so einem Schullandheim zu dritt in so einem Pennerzimmer gepennt, in so Hochbetten. Und das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Also auch wenn Simon hier und da vielleicht mal geschnarcht hat, wo ich sonst komplett ausrasten würde. Aber irgendwie die Stimmung war gut und keine Ahnung. Man, irgendwie war alles laid back und relaxed. So, das macht mir dann überhaupt nichts. So, aber sobald man funktionieren muss, in Anführungsstrichen, finde ich, dass, also es beobachte ich bei mir, dass ich sehr, sehr dünnhäutig werde. Ich hoffe, wir konnten deine Frage damit beantworten, liebe Stiefeler 89 oder lieber Stiefel A 89.
Ja.
Weiter geht's mit Aufguss, Andi. Erstmal bester Name für mich, mit der Beste, den ich hier gehört habe bisher. Aufguss, Andi. Schöner Saunafreund offensichtlich.
Ja, oder Teefreund. Du gießt ja auch immer schön deinen Tee auf.
Ich möchte mir lieber vorstellen, dass Andi so ein Typ ist, den man in einer Sauna trifft. Klär uns auf, lieber Andi. Mir ist zuletzt aufgefallen, dass auf Festivals am Bühnenrand deutlich weniger Crew und andere Bands rumhängen als früher. Liegt das am stressigen Touralltag oder ist der Bühnensound dank Camper und In-Ear-Monitoren so langweilig, dass das keinen Spaß mehr macht? Ja, Andi, keine Ahnung. Ich stehe normalerweise auf der Bühne, deswegen siehst du das besser als ich. Bei uns steht am Bühnenrand nie jemand. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich glaube, wir haben einfach wenige Freunde.
Das wird ein guter Grund sein, ja. Ansonsten eigentlich good point mit In-Ear-Monitoring. Das sieht man ja echt mehr und mehr und mehr, dass es wirklich Bands gibt, die sich komplett ohne Backline hinstellen.
Sieht so gräudig aus.
Ich finde es auch nicht geil, ja, muss ich auch gestehen. Ich habe letztens... Paul war ja hier mit The Ocean auf Tour und die haben das auf dieser Tour auch so gemacht. Die hatten, glaube ich, die haben diese Quad-Cortex-Dinger benutzt, wenn mich nicht alles täuscht, und In-Ear-Monitoring. Und ich sag mal so, es waren jetzt natürlich keine Festivalbühnen. Auf einer kleinen Bühne sieht das jetzt nicht ganz so schlimm aus, aber nichtsdestotrotz, ich stell mir vor, dass da in der ersten Reihe zu stehen auch nicht so die absolute Mega-Erfüllung ist, wenn du gar nichts bekommst, außer Drums, so.
Wir haben ja auch in ihr Monitoring so und ich benutze auch keine Mikrofone auf der Bühne mehr für die Boxen, sondern wie gesagt mit Impulse Responses arbeite ich da mittlerweile. Aber trotzdem sind immer Boxen genau aufgedreht, damit zumindest die ersten Reihe durch das akustische Schlagzeug und durch Gitarren und Bassboxen trotzdem zugeballert werden. Sonst gerade, du weißt ja, wie das ist, wenn so eine gewinkelte PA gerade in großen Räumen ist. Da stehst du teilweise, wenn du in der ersten Reihe bist, ragt die PA über dich hinaus und du kriegst überhaupt nichts mit. Also ist ja nicht geil.
Ich muss auch gestehen, ich habe gerade letztens so eine Band, ich werde jetzt keine Namen nennen, gesehen, die ihr Tour-Rig gepostet haben, in dem, also ich sag mal, es hat sich um eine Deathcore-Band gehandelt und die hatten, glaube ich, 9 Camper und 10 In-Ear-Monitoring-Systeme irgendwie, und ich glaube, da stehen natürlich entsprechend auch keine Caps mehr auf der Bühne. Die spielen auch große Venues und so. Aber irgendwie habe ich da zweierlei Gefühl. A, dass das so ein technologisches Abgewichse ist, was völlig unnötig ist irgendwie, und B, dass es auch einfach keinen Vibe hat, so. Also so ein bisschen, ey, ich will nicht wie ein Boomer klingen, so, aber so ein bisschen Rock'n'Roll-Faktor, Alter, warum nicht eine Mischung, so, ja? Und ich bin durchaus für, keine Ahnung, praktische, ihr wisst alle, ich bin für digitale Lösungen empfänglich, so, aber so ein bisschen Lärm, ein bisschen Schmutz, ein bisschen Vibe, Alter, ist doch nicht zu viel verlangt. Und ich finde Bands, die nur noch digital fahren, keine Backline fahren und so weiter und so fort, das ist einfach, macht keinen Spaß, sich anzugucken. Und ich glaube, dass das sicherlich bei einigen Bands dann auch dafür sorgt, dass auf diesen Festivals und so weiter am Bühnenrand keiner steht. Man hört ja eh nichts außer so einem pappigen Drumsound aus der Mitte einer gigantischen Bühne. Also was soll das für eine Experience sein am Bühnenrand so?
Muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass es natürlich sein kann, dass die Zielgruppe, das Publikum, dass das dem dieser besagte Rock'n'Roll-Faktor eigentlich total egal ist. Und
kann
dann,
ja sein, ja.
Ja, dann ist es der Band wahrscheinlich nicht ganz so unrecht auch völlig egal. Ich vermisse diese Bilder aber auch, wenn ich mir früher aus den 90er Jahren so Festival-Shows jetzt heute angeguckt habe oder heute solche alten Dinger irgendwie Dynamo, Bizarre oder so auf YouTube angucke. Ich fand das auch immer geil, wenn da Weezer spielen oder NOFX oder Prong oder was auch immer, und da stehen links und rechts irgendwie gefühlt jeweils 30 Leute und man hatte immer das Gefühl, das sind bestimmt alles Kumpels, und hat das alles total, fand das total romantisch, hat gedacht, oh Alter, guck mal, das sind die ganzen Freunde von Biohazard und so, und es war fast so ein bisschen wie das Feeling, wie die Grußliste in CDs lesen irgendwie. Man hatte das Gefühl, weißt du, was ich meine? Man hatte das Gefühl, irgendwie was zu sehen, so hinter die Kulissen der Band gucken zu können, wer sich irgendwie auf der Bühne aufhält. Und ganz besonders geil war es natürlich auch immer, wenn eine Band gespielt hat und andere Musikerinnen von den anderen Bands irgendwie, die man selber geil fand, da stehen. Irgendwie, was weiß ich, Henry Rollins guckt sich Ice-T an oder so.
Ja, ja, auf jeden Fall. Erinnert mich auch ans Full Force, wo ich will meinen Biohazard sich Life of Agony angeguckt haben, und die kommen natürlich aus der gleichen Stadt und sind sich irgendwie grün so, und von daher... Ja, das ist auf jeden Fall, ist cool. Ich sag mal, Ich finde weniger wichtig, ob da viele Leute stehen, aber für mich ist so ein bisschen, also eine leere Bühne finde ich befremdlich. Aber ja, es macht, auf einem großen Festival muss ich auch nochmal vielleicht dazu sagen, auf einem großen Festival, sagen wir mal so wie auf dem Wacken und du stehst irgendwie 200 Meter von der Bühne entfernt, dann ist es vielleicht auch egal, ob da Caps auf der Bühne stehen, aus dem Bühnensound kommt oder nicht. Geschenkt. Aber whatever.
Machen wir mal weiter
mit der nächsten Frage von Jerome.waff. Jerome ist eine Audiodatei und fragt, wie ist das Angebot auf dem US-Gebrauchtmarkt im Vergleich zu Deutschland? Ich suche seit Ewigkeiten nach einem unverbastelten JCM 800-2203 aus den 80ern. Gefühlt hat in den Staaten jede zweite Local Hardcore Band einen. Hier muss ich ganz genau Angebot und Fotos checken, um zu sehen, ob da Amp-Großmeister Hans-Peter, hast du nicht gesehen, nicht noch eine extra Gain Stage, Attenuator, Tonknob oder ein Funkradio eingebaut hat. Ja, Jerome, ja. Das ist natürlich so eine Sache. Ich würde sagen, die einfache Antwort ist, es gibt natürlich seit Generationen in den USA, dem noch größeren Land als Deutschland, auch noch viel, viel mehr Musiker, noch mehr Musikkultur. Dementsprechend wahrscheinlich gibt es auch einfach viel, viel mehr JCM 800s auf dem amerikanischen Gebrauchtmarkt.
Das, genau dasselbe hätte ich jetzt auch gesagt irgendwie. Ich empfinde den Gebrauchtmarkt hier in den USA als super. Für mich war das wirklich so ein Eldorado, als ich hierher gekommen bin. Ich habe hier extrem viele geile Schnäppchen gemacht und langfristig, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, auch immer genau das gefunden, was ich wollte. Mal hat es eine Woche gedauert, mal ein Jahr oder so, aber irgendwie, und ich finde auch immer wieder Schnäppchen. Also ne, mir gefällt der Gebrauchtmarkt hier in den USA sehr, sehr gut. Muss natürlich aber auch sagen, dass ich fast gänzlich weg bin von Reverb.com zum Beispiel und eigentlich nur noch lokal auf Craigslist oder so und dann fände auch mal 2-3 Stunden mit dem Auto irgendwo hinfahre, weil Reverb ist auch nicht mehr das, was es vor 8 Jahren oder so mal war, jetzt beispielsweise, wo man irgendwie, also das ist eigentlich genau das, was mit eBay auch passiert ist, eigentlich fast gefühlt nur noch kommerzielle Anbieter.
Discogs.
Ja, da kennst du dich besser aus als ich, aber genau dasselbe Problem. Irgendwie so die Trüffelschwein-Plattformen, wo man so Golddigger irgendwie mäßig abgehen kann, die werden dann irgendwann einfach zu so Riesendingern und man findet da halt eben keine geilen Sachen mehr. Natürlich findest du auch einen unverbastelten JCM 800-2203 bei Reverb hier. Der kostet dann aber auch arschviel. Das ist ja immer die Frage, ne? Geld spielt ja für mich auf jeden Fall eine Rolle. Also, ne, ich glaube nicht, dass es bei dir da an Angeboten mangelt, sondern du willst einen finden, der auch irgendwie bezahlbar ist. Und ob das hier einfacher ist, wie Simon gesagt hat, wahrscheinlich etwas einfacher aufgrund der des einfach des größeren Landes und des Angebots. Die zweite Sache, die ich dazu sagen will, ist natürlich ja. Steht dir aber auch völlig frei, was Großmeister Hans-Peter, hast du nicht gesehen, gemacht hat, auch einfach zurückzubauen. Eine extra Gainstage oder einen Tone Knob oder so, kannst du halt auch einfach wieder zurückbauen, fertig aus. Aber gut, wenn du so einen clean, mint, unverbastelten haben willst, dann musst du halt auch Geld in die Hand nehmen. Und mit Geld geht bekanntlich leider alles.
Er hat noch eine zweite Frage gestellt. Willst du die vorlesen, Hanno?
Warum nicht? Kleiner Schelm, der Jerome, ne? Gleich mit 2 Fragen sich reingekloppt ins Format, aber so soll es ja auch sein. Wie mit Tontechnikern auf Shows umgehen, wenn die absolut gar keine Peilung haben, wie eine Band klingt? Mir selbst schon auf kleinen, aber großen Bühnen passiert. Moment, mir selbst schon auf kleinen, aber großen Bühnen passiert.
Vielleicht aber auch großen Bühnen, schätze ich mal. Ja,
auf kleinen, aber auch großen Bühnen passiert. Tontechniker hat keinen blassen Schimmer, wie man ein HM2 über die PA beimischt. Resultat meistens, die Kettensäge entwickelt sich zu einem Zahnarztbohrer. Bloß halt 95 dB laut. Erstmal, wenn ihr Konzerte spielt, die nur 95 dB laut sind, erstmal absolute Trauer. Da würde ich als erstes mal ansetzen. Es ist bei 95 dB ist auch egal, ob der HM2 so klingt, wie er klingen soll oder wie ein Zahnarztbohrer. Ist viel, viel zu leise. Kannst du in die Schweiz ziehen. Obwohl, jetzt kriege ich bestimmt wieder Ärger. Immer wenn ich die Schweiz mit ihren dB-Limits disse, schreiben Leute DMs. Egal.
Aus der Schweiz.
Ja, wie mit schlecht. Also wir gehen damit so um, dass wir eigentlich bei Manta seit Tag 1 immer eigene Tontechniker und Technikerinnen dabei hatten. Das ist jeder, wie soll ich das sagen? Also das klingt jetzt etwas vermessen und etwas, ich würde behaupten, jede, die es mit ihrer Band einigermaßen ernst meint, sollte sich halt einfach einen eigenen Techniker zulegen. Oder Technikerinnen natürlich, hatten wir auch viele Jahre.
Ist natürlich eine absolute Geldfrage. Ich finde, man kann dem schon auch ein bisschen
investiertes Geld.
Ich finde, man kann dem schon auch etwas entgegenwirken, wenn man sein Bühnensound total im Griff hat. Mir ist das letztens aufgefallen, ich habe mir viele YouTube-Sessions von der Band Kowloon Walled City angesehen und der Gitarrist, Schrägstrich Sänger dieser Band, der nimmt auch die Band auf, der hat ein eigenes Studio, nimmt auch andere Bands auf. Die Band klingt immer phänomenal auf Platte und dann gucke ich mir diese ganzen Live-Sessions an und die Band klingt immer gleich. Und dann dachte ich mir, ah, okay, der wird wahrscheinlich dann diese Live-Sessions auch selbst mixen. Aber nö, ist nicht so. Die Band hat ihren Sound einfach so eingeloggt, Alter, dass die irgendwie immer gut klingen. Ist jetzt nur eine Überleitung dazu, dass ich im Grunde genommen, bei Nightmare ist es so, dass wir es Soundtechnikern eigentlich relativ einfach machen. Wir haben zwei Gitarren, die aus dem direkten, die direkt aus dem Camper kommen mit Speaker-Simulation. Wir haben einen Bass, der vom Band kommt, weil wir keinen Live-Bassisten haben. Kickdrum ist getriggert, das heißt, weißt du, es ist
klingt tatsächlich sehr angenehm für die absolut. Local Sound Crew. Weil genau, du ja eigentlich im Prinzip nur Lautstärke verwalten musst in erster Linie. Klar, hier und da mal ein bisschen den Bass anpassen, Low-Cut rein
Drums,
und so.
Drums genau. Ein bisschen, ist vielleicht die Challenge so, aber auch da mit dem Trigger. Eine Snare-Drum kriegt eigentlich jeder hin und wenn dank des Triggers die Bass-Drum durchkommt, ist es die halbe Miete so. Also ich will sagen, wir haben tatsächlich auch Erfahrung gemacht ohne Soundmann, dass wir ganz selten schlechten Sound auf Tour hatten. Das ist echt auf Tour so ein bis zweimal auf einer Tour passiert ist, dass sie mal wirklich schlechten Sound haben. Ansonsten eigentlich klingt's immer irgendwie gut und wir stimmen auch unsere Lautstärke der Gitarrencaps miteinander ab, Keith und ich, und versuchen einfach schon auf der Bühne ziemlich konsistent zu klingen.
Was ich mache, wenn wir keine eigene Soundcrew mitbringen können, weil zum Beispiel bei Fly-In-Shows, wo es sich einfach nicht lohnt oder die Kohle nicht dafür da ist. Das machen wir eigentlich aber auch fast gar nicht mehr, wo wir einfach sagen so, ey, wenn wir nicht einen eigenen Mischer mitnehmen können, dann kommen wir halt nicht, Ende aus. Weil das für uns halt einfach ein wichtiges Gefühl ist, auf die Bühne zu gehen und wissen, es wird gut klingen. Im besten Fall. Aber was ich auch mache, wenn es gar nicht anders geht, ich gehe dann halt einfach zu der lokalen Soundcrew hin, gerade bei so Fly-In-Shows, ein paar Stunden vor der Show und freunde mich mit denen an, schleim ein bisschen rum, sag so, ey, klingt geil, dies und das und dann zeige ich denen unseren Stageplot und den Tech Rider und sag so, ey, wir hätten das gerne so und so und pass auf, bei uns gibt's auch immer ein bisschen viel zu erklären, ne, so, ey, pass auf. Du kriegst von mir alleine drei Signale, das sind zwei Gitarren, links, rechts, du kriegst einen Bass, ich hätte gerne auf den Vocals schön viel Hall und Delay. Drums bitte nicht so klickerig, klackerig, Nu-Metal-mäßig, sondern schön bollernd und groß und mach mal so laut, wie du kannst und so. Dann kommst du da eigentlich schon meistens ein Stück weiter zurecht eigentlich. So, das ist jetzt meine Erfahrung. Aber du kannst auch Pech haben und die Leute haben einfach überhaupt nichts auf der Kette. Das passiert leider auch.
Meine Erfahrung ist auch so ein bisschen, selbst in kleinen Läden, und das betrifft Europa wie die USA, dass es oft so ist, wenn diese kleinen und spartanisch ausgerüsteten Läden trotzdem viele Shows haben, dass wenn da eine Metal-Show ist, die auch einen Mischer reinstellen, der Metal mischt so. Also ich erinnere mich noch früher, in Deutschland war es schon auch oft so, vor vielen, vielen Jahren, das hat sich mit Sicherheit stark verändert, aber ich erinnere mich auch, dass wir Shows gespielt haben, wo ganz klar wurde so, okay, hier der lokale Mischer, der mischt halt sonst so AC/DC-Rock-Sounds oder so, das ist so das Höchste der Gefühle und dann kriegst du natürlich eine extrem wummernde Bassdrum, die bei Double Bass zusammenfällt und so weiter und so fort. Aber ja, ich kann nur sagen, meine jüngsten Erfahrungen aus den letzten paar Monaten sind eher so, dass eigentlich auch immer relativ fähige Leute dastehen. Und wenn man selbst als Band seinen Sound im Griff hat und gut vorbereitet ist und gut aufeinander eingestimmt ist, dann funktioniert es normalerweise echt ganz gut. Naja, dann lese ich mal die nächste Frage vor, da du ja die zweite Frage von Jerome.waff vorgelesen hast. Nach mir die Sintflut unterstrich fragt, wie schafft Hanno es mit plus minus 40 weiterhin auszusehen wie der 17-jährige Justin Bieber?
Ja, also erstmal danke. Ich habe ja einen relativ bekannten Man-Crush on Justin Bieber. Guter Typ. Ja, danke erstmal fürs Kompliment. Wie schaffe ich das? Einfach Glück gehabt, glaube ich. Ja, was soll ich dazu sagen? Plus, minus 40, ja, weiterhin gut auszusehen. Einfach immer viel Senf essen, das ist das Allerwichtigste. Gelegentlich den Senf mit Bier runterspülen und ja, viel, viel, viel in der Sonne hängen und sich bräunen. Das mache ich natürlich auch gerne, sich halt einfach richtig in der Sonne verwöhnen zu lassen. Und ansonsten, aber eigentlich die Sonne macht ja, dass die Haut schneller altert. Also dementsprechend, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass ich aussehe wie der 17-jährige Bieber. Aber mir wurde hier und da schon mal nachgesagt, dass ich für mein Alter doch immer noch ein ziemliches Babyface habe. Das finde ich jetzt ganz cool, fand ich aber früher ziemlich scheiße. Wie war das bei dir? Sahst du, bist du so schnell gealtert? Buzzy zum Beispiel sah gefühlt mit 13 schon so aus wie heute. So, ich sah mit 15 noch aus wie ein sehr, sehr hässliches 11-jähriges Mädchen. Also mit so langen blonden Haaren und so. Also ich wurde bis 14 bestimmt noch oft auch für ein Mädchen gehalten. So. Also ich hatte wirklich ein extremes Babyface und wahrscheinlich immer noch.
Ich hatte ein ziemliches Babyface für eine ganze Weile und dann von heute auf morgen war dem nicht
mehr
so.
Hat das Leben dich vernarbt und hart gemacht.
So kann man es sagen, ja. Nächste Frage.
Klaus Rock, inwieweit hat das professionelle Musikmachen Freundschaften beeinflusst oder sogar kaputt gemacht? Insbesondere natürlich im Bandkontext. Ja, bin ich mal gespannt, Simon.
Das ist natürlich die Büchse der Pandora, die man hier aufmachen könnte. Ich kann sagen, dass fast alle meine Freundschaften in meinem ganzen Leben irgendwie was mit Musik zu tun haben. Leute, die ich durchs Touren kennengelernt habe, Leute, die ich durchs Musik miteinander Musik machen kennengelernt habe, und bis heute ist das, ja, weil ich ja auch immer noch Musik mache und meine Jobs auch mit Musik zu tun haben, bleibt es irgendwie auch so. Natürlich gibt es überall so eine und solche, wie man so schön sagt, bei uns in Berlin. Ich habe auf jeden Fall schon auch wirklich unangenehme Leute kennengelernt, Leute, die mir das Touren versaut oder versauert haben. Ja, nicht mal jetzt unbedingt in der eigenen Band. Das kann ja auch oft auf Touren passieren, dass du mit anderen Bands auf Tour bist irgendwie. Wir hatten mal eine Band im Bus, die waren blutjung, haben gesoffen ohne Ende, haben sich eingepisst in den Buskojen, haben in ihren Bühnenklamotten gepennt, gestunken ohne Ende. Ja, sowas kann einem das Touren auch ein bisschen versauen, so auf jeden Fall. Und von daher, ja, keine Ahnung, das ganze Spektrum der zwischenmenschlichen Beziehungen kann in diesem ganzen Rahmen stattfinden, positiv wie negativ.
Also ich kann dazu sagen, das kaputt gemacht haben, habe ich eigentlich nicht erlebt. Also ich habe mich nie während mit Leuten zerstritten, mit denen ich irgendwie aktiv Musik gemacht habe. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Es sind aber auch bei mir gar nicht so viele Leute, mit denen ich Musik gemacht habe. Und bei mir ist es ein bisschen anders als bei Simon. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Freunde, die überhaupt nichts mit Musik zu tun haben. Und das ist auch total super so. Ich schätze das sehr. Das gibt mir immer so ein bisschen Abstand und hilft mir dabei, mich selber nicht so wichtig zu nehmen und auch über andere Sachen reden zu können, als die ganze Zeit nur Musik. Also ich finde das ziemlich geil. Wie das professionelle Musikmachen Freundschaften beeinflusst hat, kann ich insofern beantworten, dass man sich schon klar machen muss, wenn man zum Beispiel jetzt in meinem Fall in einer Zwei-Mann-Band spielt. Irinsch und ich kennen uns ja schon seit 27 Jahren oder so. Und wir waren ja den größten Teil davon einfach enge Freunde. Und irgendwann fängt man als Freunde an, Musik zu machen. Und man bleibt natürlich auch befreundet, aber die Freundschaft ändert sich, weil man wird auch Arbeitskollege und man ist die ganze Zeit zusammen und eben nicht nur, wollen wir uns heute treffen, sondern man hat einen durchgetakteten Stundenplan, Jahresplan. Man weiß immer, was der andere macht, weil man auch die ganze Zeit da ist, wo der andere ist. Und man jede Entscheidung, private Entscheidung von sich selber beeinflusst den anderen ja auch, was so die eigene Freizeit und auch das Finanzielle betrifft. Wir verdienen beide mit derselben Sache Geld und dadurch ist die Freundschaft natürlich nicht kaputt gegangen. Die hat sich einfach nur verändert, einfach weil ich es glaube und das kenne ich von fast allen Bands so, dass das auch völlig normal ist, dass wenn man nach 4 Wochen Tour nach Hause kommt, dass man dann vielleicht nicht gerade seine Mitmusiker anruft und sagt so, ey, wollen wir morgen Bier trinken gehen, sondern dann als erstes vielleicht die Leute, die man jetzt länger nicht gesehen hat oder so. Ich glaube, wenn man das erstmal verstanden hat und begriffen hat, ist das auch vollkommen okay, dass sich halt auch Freundschaften dadurch in dem Moment verändern, einfach wenn man anfängt, professionell Musik zu machen, wie du schreibst, oder auch Arbeitskollege wird. So, ne, wenn das eigene Leben und das Auskommen auch davon abhängt. Also so erlebe ich das. Ich finde das aber überhaupt nicht erschreckend oder so, solange man auch zwischen der Musik sich immer wieder daran erinnert, warum man überhaupt eine Band ist, weil man ja einfach mal befreundet sich angefreundet hat und befreundet ist und dann neben den ganzen Sachen, so Business, Geschäft, Kreativkram, Songwriting und so, sich auch einfach hinsetzt und Freundschaftssachen macht, mal ein Bier trinkt und halt einfach über Sachen labert, die mit Mucke überhaupt nichts zu tun haben. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man sich daran immer erinnert, aber dass sich das verändert, halte ich für völlig normal und auch persönlich für unbedenklich.
Ja, also ich sag mal so, ich kann nicht direkt sagen, dass ich mich mit irgendwem zerstritten hätte. Das kann ich nicht sagen. Aber durchaus so, würde ich sagen, gibt es und gab es schon oder gab es vor allem auch Momente in meiner Musikerlaufbahn, wo ich gemerkt habe, so ey, diese Person und ich sind nicht auf einer Wellenlänge und das verbessert sich auch nicht. So, weißt du, wie ich meine? Das passiert schon mal.
Das finde ich aber auch völlig unbedenklich, weil es muss ja nicht jedes Mal ein totaler Streitdrama geben, aber mit manchen Leuten klickt man halt und mit manchen nicht. Ich habe in meinem Leben schon 1000 Leute kennengelernt, wo ich denke so, ey, das, also sage ich jetzt mal ganz, ich habe da keinen Mehrwert von, mit diesen Leuten abzuhängen, weil es mir keine Freude macht oder es bereichert mich nicht. Und ich bin mir sicher, es gibt ganz genau so viele, die dasselbe über mich sagen oder denken würden. Und das ist für mich auch völlig problemfrei.
Ja, aber das ist eben genau ein guter Punkt. So, wenn es keine Freude macht, miteinander abzuhängen, dann muss man sich fragen, ob es überhaupt Sinn ergibt, miteinander abzuhängen. Und ich will nur sagen, es kann schon passieren, auch innerhalb von Bands, dass sich das so entwickelt. So. Ja, oder das, ich sag mal so, ich hab schon verschiedenste Bandmitglieder, und da schließe ich mich jetzt selbst mit ein, durch verschiedenste Phasen gehen sehen, sozusagen. So. Und das ist dann manchmal, manche Phasen sind auch einfach extrem inkompatibel mit einem selbst. Und andersrum. Also von daher, es kann alles sehr kompliziert werden, muss es aber nicht.
Amen. Mach mal weiter.
Mach ich. Bad Luck Johnny fragt, wann kommt Kultklopper Foo Fighter versus Bad Religion? Ja, kannst du lange drauf warten, Alter. Hast ja wirklich die zwei langweiligsten Bands on Planet Earth. wird der Joke da dran sein?
Der Typo übrigens von mir, der hat natürlich Foo Fighters geschrieben. Ich habe das S vergessen, als ich die Frage runtergetippt habe. Also sorry dafür, Bad Luck Johnny. Erstmal möchte ich ganz klar nochmal erwähnen, dass wir uns natürlich darüber freuen, dass das Format Kultklopper bei euch überhaupt so gut ankommt, weil wir machen das genau wie die FAQ-Folgen, machen wir natürlich immer ganz besonders gern. Einfach nur über Platten und Musik abnörden. Ich glaube, also da wird es von dem Format definitiv noch viele geben. Simon hat das mal scherzhaft gesagt, dass wir uns einfach mal, wie heißt die, Suffer von Bad Religion widmen sollten, einfach um uns, weil wir das Maul so weit aufgerissen haben, ja, dass wir das, die Band so scheiße finden und so. Und ich finde die Idee eigentlich gar nicht so wahnsinnig schlecht, dass wir eine Band, eine Platte, wo wir gesagt haben, ey, das können wir in 1000 Jahren nicht geil finden, dass wir uns die wirklich mal systematisch, analytisch vornehmen und entweder rauskommen so, ja, so scheiße ist ja gar nicht, oder dann wirklich mit einer Hasstirade sondergleichen zurückkommen, die sich gewaschen hat, ja. Also, wo Bad Religion sich danach auflösen wollen.
Ich mache jetzt hier eine Notiz. Bad Religion, Suffer, Kultklopper. Und wir machen die Folge nur über die Platte, also über Foo Fighters. Ich sag, Bad Luck Johnny erlebt sich natürlich auch ein bisschen Spaß mit. Er scheint ja in der Gear of the Dark Lore sehr tief drin zu stecken. Sonst würde er diesen Vorschlag ja nicht machen. Aber
da kriegt mich die Frage schon auf.
Ich finde die Idee tatsächlich gut, über die Suffer von Bad Religion eine Kultklopper-Folge zu machen.
Aber ich muss was dazu sagen. So, wenn ich hier über Dave Grohl und die Foo Fighters läster, dann hat das in erster Linie damit was zu tun, dass aufgrund der medialen Omnipräsenz des Herrn Grohl, dass immer, wenn irgendjemand zu irgendeinem Thema, eigentlich hätte Dave Grohl sich auch direkt per Live-Schaltung dazuschalten müssen, als wir hier über mein Bienenproblem in der Wand gesprochen haben, weil er wahrscheinlich auch schon mal ein Bienenproblem hatte oder Bienen erfunden hat oder so, ne? Das kann halt immer sein. Immer, wenn es um irgendwas geht, Alter, ist der Typ zu sehen. Es kommt jetzt eine neue Doku über die Butthole Surfers raus, auf die ich mich extrem freue. Aber ich habe im Teaser schon wieder fucking Dave Grohl sitzen sehen, der zu jeder Band auf der ganzen Welt irgendeine Anekdote hat. Hör doch mal, mach doch einfach mal Pause, Alter, und atme durch die Nase. Aber was ich eigentlich sagen will, dass die Color and the Shape, die zweite Foo Fighters Platte, für mich eine der besten Rockplatten aller Zeiten ist. Die ist wirklich unglaublich gut. Und da kann man sagen, was man sieht, nur Hits drauf. Und die habe ich leider überhören müssen irgendwann. Aber immer wenn jetzt ich wieder Songs von der Platte höre, freue ich mich sehr.
Von daher relativ klar, dass Bad Religion trotzdem verlieren würden, gehe ich jetzt mal davon aus. Aber weißt du was? Dave Grohl ist so omnipräsent und hat so zu so vielen Sachen was zu sagen, weil er so ein guter Freund ist, mit dem man auch mal über Sachen reden kann, die nichts mit Musik zu tun haben. Hanno.
Ich mach mal weiter, Alter. Arelu-V, Hanno. Ich bin neulich halb zufällig auf Guillotine, in Klammern geile Band, aufmerksam geworden, unter anderem, weil du irgendwann auf irgendeinem Foto Merch von denen anhattest. Aha, so soll's sein. Kennst du die einfach, weil Bremer Musikerkollegen, oder gibt's da mehr zu erzählen? So, die Frage teilt sich noch weiter in eine Simon-Frage, die lasse ich dich gleich mal vorlesen, genau. Deswegen mache ich mal mit Hanno hier weiter. Coole Band. Wir hatten Guillotine auf Anraten von unserem Backliner Gabbo von Ex-Implor, jetzt Sänger von Warmrod, der bei uns Backliner und Freund der Band ist. Als wir einen Support gesucht haben kurzfristig, weil unser Support krank geworden ist, bei unserer Record-Release-Show vor 2 Jahren oder so im Tower in Bremen. Und genau, und da hat er gesagt, Alter, check die Jungs mal aus. Und dann habe ich da angerufen oder so und die haben sofort gesagt, ja, wir haben Bock. Und haben uns natürlich gefreut und seitdem sind wir befreundet. Also das Ding ist, der Sänger heißt auch Hanno, nicht schon der Sänger, der Gitarrist heißt auch Hanno. Und es ist echt selten, wenn Hannos sich treffen, da ist immer so eine, keine Ahnung, das ist immer was ganz Besonderes. Nee, überhaupt gar nicht, sondern es ist immer so, ganz Schade. Im Gegenteil, sondern es ist so Hannos. Aber ich weiß, was du meinst, eigentlich immer, der erste Reflex ist schon so, Alter, so soll kein anderer heißen, so heiß ich schon.
So wie Milhouse.
Ne? Ja, genau. Aber sonst, ja, wir sind halt befreundet und wenn Gabbo nicht kann, springt er Backline-mäßig auch bei Manta ein und fährt manchmal mit auf Konzerte und hilft uns da aus und ist mit uns unterwegs. Und deswegen kenne ich die Band. Also, Grüße gehen raus. Simon, mach mal weiter.
Ja, ich wurde gefragt, mich würde mal, sofern vorhanden, deine Meinung zum kommenden Ulcerate-Album interessieren. Sehr gute Frage. Die Platte kam ja gerade raus und Ulcerate bin ich Fan sehr früher Stunde, bin jetzt aber bei den letzten Platten immer nicht so richtig warm geworden mit der Band. Die vorherige Platte, die vor 2-3 Jahren rauskam, die wurde ja wirklich in den höchsten Tönen gelobt und ich habe versucht, bestimmt 30, 40 Mal versucht, mir diese Platte anzuhören und irgendwie da reinzufinden und es hat einfach nie Klick gemacht. Bei der neuen Platte kann ich erfreulicherweise sagen, dass es total funktioniert. Erinnert mich, wie die letzte Platte ist irgendwie nur geiler, weil noch bessere Gitarrenmelodien irgendwie, grundsätzlich krasse Band. Ich habe die auch vor 10 Jahren, geschlagenen 10 Jahren mal live gesehen, war sehr geil mit Wormed in Berlin, damals noch im K17, als dieses noch existierte. Waren damals geil. Es gibt ein sehr geiles Live-Video von denen auf dem Relapse-Channel, was ich nur empfehlen kann, von vor ein paar Jahren. Also an sich schon eine wirklich geile Band, aber ich war erstmal nach der Destroyers of All eine Weile irgendwie raus und bin jetzt wieder am Start. Geiles neues Album.
Da. Raspat Anheim. Wir wollen die Buzzy Legacy. Witzig, dass alle Leute denken, dass mein Kumpel Buzzy sich B-U-Z-Z-Y schreibt, wie der Buzz. Aber er heißt ja einfach Bastian und deswegen einfach B-A-S-S-I. Ein ganz normaler Buzzy, so ist halt sein Spitzname. Wir wollen die Buzzy Legacy. Ja, will ich auch und ich möchte sie in erster Linie niemals mehr missen müssen. Buzzy und ich kennen uns seit 1988. Wir wurden am 8.8.88 zusammen in Bremen in der Hofeschule im Stadtteil Hasstedt zusammen eingeschult und waren eigentlich seit Tag 1 Freunde und das hat sich bis heute nicht geändert. Das ist eine ganz besondere Qualität, wenn man mit jemandem befreundet ist seit, boah, Alter, fuck, 36 Jahren. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel wert und es ist geil und das ist auch so vielleicht was so mit, wie wir eben mit den Freundschaften, mit der Bandkollege so. Die Freundschaft hat sich null verändert oder hat, also so empfinde ich das, oder hat irgendwie an Qualität abgenommen oder sonst was, dadurch, dass ich auf einem anderen Kontinent wohne oder irgendwie sowas. Oder dass wir, Buzzy ist auch überhaupt kein Telefoniertyp. Ich glaube, ich habe da schon mal gesagt, Buzzy, wir kennen uns seit 36 Jahren und der ist mein bester Freund, ich würde für den durchs Feuer gehen. Und ich glaube, der hat mich insgesamt in unserem ganzen gemeinsamen Leben vielleicht 3-mal angerufen und mich gefragt, ob wir abhängen wollen.
So. Und das war in der Grundschule.
Ja, ich weiß es nicht so. Aber trotzdem scheinen wir immer noch befreundet zu sein. Und der ist auch kein Typ, der einen anruft und sagt so, ey, lass mal telefonieren. Trotzdem, wenn ich in Bremen bin, Ja, wir schreiben so auch WhatsApp und so, aber wenn ich in Bremen bin, dann ist ganz klar, der holt mich vom Flughafen ab oder ich komme vom Flughafen nach Hause, schmeiß die Tasche in die Ecke und eine halbe Stunde später stehen wir zusammen auf der Straße und trinken Bier und gehen spazieren. Und das geht dann halt auch eigentlich fast jeden Tag so weiter, egal ob ich eine Woche oder 4 Wochen oder 6 Wochen oder 3 Monate da bin. Also die Qualität der Freundschaft ist viel höher als die Wichtigkeit, dass man sich jeden Tag sieht oder jeden Tag spricht. Das kennst du vielleicht auch, Simon.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine ähnliche Beziehung mit meinem Cousin, wo du gerade das Stichwort Flughafen sagst und so. Also wenn der nicht arbeitet, dann steht der auch und holt mich vom Flughafen. Er hat mich von der letzten Euro-Tour in, wo haben wir zuletzt gespielt, Wolfsburg abgeholt, stand da morgens um, ich glaube um 8 oder um 7.30 Uhr stand der auf dem Parkplatz irgendwie. Immer 5 Minuten zu früh, mindestens, wenn nicht eine halbe Stunde zu früh.
Wie sich das gehört.
Ja, richtig schön kartoffelig sozusagen. Und ja, gleiches Ding. Wenn ich in Berlin bin, dann sehe ich meinen Cousin mehrfach die Woche und teilweise ist es, keine Ahnung, wir müssen gar nichts richtig vorhaben. So, wir setzen uns ins Auto und
genau. Man
fahren
braucht
wohin
Plan,
und labern.
Alter. Genau, mhm. Das ist so mit anderen Freundschaften. Und genau, und das, du sagst da was Wichtiges und labern. Ich kann mit Buzzy auch ganz, ganz fantastisch stundenlang schweigen, ohne dass man das Gefühl hat, jetzt ist die Stimmung aber irgendwie komisch oder so. Jo. Weißt du, was ich meine? Mit Leuten, ja, ja. Mit anderen Leuten ist es so, man redet nicht, oh, habe ich was Falsches gesagt oder ist der Scheiße drauf oder sonst was. Mit Buzzy, Alter, wir können auch stundenlang sitzen und überhaupt nicht. Wir könnten theoretisch, und das ist auch durchaus schon passiert, uns an Tresen setzen und einfach trinken und starren und überhaupt nicht reden. So, und es ist überhaupt nicht weird und ich bin sehr, sehr froh und stolz und extrem dankbar, ihn als Freund zu haben und ich hoffe, dass ich ihm auch ein guter Freund bin und ja, also ich habe da ganz, 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 ganz viel Glück gehabt, dass ich so jemanden getroffen habe durch Zufall, einfach so erste Klasse, erste Woche stand er mit seiner Mutter bei uns vor der Tür und die Mutter hat gefragt, ob wir spielen wollen, so, ne, und der wohnte auch direkt so 1 Minute Fußweg von mir.
Nice.
Boah, Alter, ich habe so viele Geschichten, Alter, da werde ich echt sentimental. Also ich kenne keinen Menschen auf der ganzen Welt so gut wie den Typen und er mich wahrscheinlich auch. Und wir sind auch gänzlich unterschiedlich, komplett andere Menschen, also ganz andere Typen, so 180 Grad. Und ich glaube, das macht es so wertvoll. So, ist schon fucking crazy. So, ich glaube nicht, dass er großen Spaß daran hätte, hier Gast in der Folge zu sein, beim Podcast zu sein. Aber ich frage ihn noch mal.
Ja, frag ihn ruhig mal. Er ist doch auch vor die Kamera getreten. Er soll sich nicht so haben. Andererseits, was du gerade noch sagtest, er wohnte nur 1 Minute zu Fuß von dir. Auch völlig unterbewertet. Früher im Grundschulalter einfach mal zu jemandem zu Fuß zu gehen und einfach zu klingeln und zu gucken, ob er da ist
Zeit.
Und Zeit hat.
Naja, auf jeden Fall.
Bombe. Bombe.
Ich habe jeden Tag mit dem abgehangen, so weißt du, ich kann mich auch immer erinnern, so auch so Sachen so wie Heiligabend oder so, da war das ganz klar, dass ich um 10 Uhr morgens bei ihm auf der Matte stehe und dass wir bis 13, 14 Uhr Cartoons gucken oder so und dann geht jeder nach Hause und macht so sein Family-Ding und am nächsten Morgen trifft man sich wieder und spielt mit den ganzen Sachen, die man geschenkt bekommen hat, so ne, also das war absoluter Standard. Ja, und mit Buzzy habe ich halt auch meine ersten musikalischen Gehversuche gemacht, weil Buzzy schon immer viel musikalischer war als ich und schon seitdem er 6 oder 7 war, so musikalische Früherziehung, Gitarrenunterricht, er konnte richtig, richtig krass, weil er das 9 Jahre oder so gemacht hat, so klassische Lochgitarre spielen, so also voll krass. Ja, und auf jeden Fall geiler Typ. Und man hat das ja auch immer so mit Leuten, die man so kennt, dass man einfach so einen pervers krassen Spot-on-Humor entwickelt, wo man genau weiß, was man sagen muss, dass der andere kollabiert und umgekehrt. Das ist so schön. Ja, kein Mensch hat mich so viel zum Lachen gebracht wie der Typ, Alter. Das muss man ganz klar sagen. Mach mal weiter, bevor ich hier noch romantisch werde.
Ja, Fabrizio unterstrich Feuersalamander. Stereo-Setup, Brummen eliminieren, nicht eminilieren, Signalwege und so ein Kram. Wie habt ihr das aufgebaut, dass es anständig funktioniert? Klar ist die Reihenfolge Geschmackssache, aber habt ihr da Vorlieben? Was kommt bei euch wann? Ja, das ist auch wieder eine Büchse der Pandora. Ich glaube, ich versuch's
Fabrizio,
so kurz.
Wirklich?
Ja.
Muss das sein? Mit so einer Frage. Muss das sein, weil ich bin angegeilt durch die Frage, aber weiß auch, ja, das beantworte ich nicht in den 30 Sekunden so.
Nee, es ist wieder so eine Folgenfrage eigentlich. Weißt du, eigentlich sollten wir daraus eine Folge machen, aber ganz wichtig für mich ist einfach echt ein richtig bombensoliden Power Supply zu haben. Das ist so, weil dann funktioniert ja auch alles andere halbwegs gut so.
Ja.
Ansonsten, ja, keine Ahnung. Time-based Effects hinter der Verzerrung. Was soll ich dazu sagen? Stunny, Alter. Ne? Also ich, Stunny, keine Ahnung. Alter.
Es ist 86 Stunny. Und ich altes Trottelgesicht hab mich verliebt.
Stunny, und ich altes Alter. Trottelgesicht hab mir ein Paddleboard zusammengestellt.
Ja, ich altes Trottelgesicht hab mir ein ultrakomplexes Stereo-Set gebaut.
Ja, Stereo-Setups hab ich. Stereo-Setups habe ich schon gar nicht, muss ich dazu sagen. Da bin ich zu faul zu. Aber ja, ey, da müssen wir mal eine richtige Folge, so eine richtig schöne Paddleboard-Folge
machen. Ich
sag
trotzdem, genau, ich sag mal trotzdem ein paar Sachen dazu. Also, weil es ihn ja interessiert, lieber Fabrizio, Stereo-Setup. Das Wichtigste, Stichwort galvanische Trennung. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du ein Stereo-Setup spielst, willst du dir keinen Ground haben, keinen Ground-Loop einhandeln. Das heißt, du brauchst ein gutes Gerät, was dir erstmal dein Monosignal auf Stereo schaltet. Ich empfehle es immer wieder, geh auf Lele, du machst damit nicht falsch. Ist eine gute deutsche Firma.
Gute deutsche Firma.
Die aber wirklich tatsächlich unglaublich gute qualitative Produkte macht. Tatsächlich wirklich fantastisches Zeug und ich werde nicht dafür bezahlt, aber ich habe wirklich unfassbar viele Lele-Produkte, wie zum Beispiel auch mein Lieblingsbuffer, ein Lele Sunday Driver. Lange Signalwege, wenn du riesigen Paddleboard hast mit 1000 Metern Kabel drauf. Als erstes brauchst du einen guten Buffer. Und der Lele Sunday Driver ist meine Empfehlung, die ich immer ausspreche. Das Signal bleibt einfach super, auch zum Recording einfach total super. Ich stehe total auf das Teil. Brumm eliminieren, wie Simon schon sagt. Achtet darauf, dass ihr ein vernünftiges Netzteil habt mit mehreren isolierten Outputs und die müssen wirklich isoliert sein. Wenn ihr bei Amazon oder sonst was ein Netzteil mit 12 Outputs für 19 Euro seht, das sind einzelne Outputs und das ist sicherlich praktisch, aber die sind nicht voneinander wirklich isoliert. Ihr braucht eigene, wie sagt man, Transformatoren, Transformer, ich sag bestimmt was Falsches da drin, aber die müssen wirklich voneinander, das müssen eigentlich unabhängige Stromquellen sein in dem Sinne so. Das wissen aber Elektriker besser als ich. Da ist eine gute Mark gut investiert. Ich bin nämlich auch gerade dabei, weil ich so viele sehr, sehr, sehr teure Multinetzgeräte habe, suche ich gerade nach erschwinglichen, die trotzdem nicht brummen. Und da teste ich mich jetzt gerade durch ganz viel China-Scheiße. Deswegen, ja, Signal, guter Splitter, guter Buffer, gute Stromversorgung. Das sind schon mal die drei wichtigsten Sachen. Die vierte Sache sind natürlich Kabel. Jetzt kann man über Kabel streiten. Also, ich bin großer Kabel-Ästhet, wenn man so will. Und ja, ich kenne sie auch, die kleinen, bunten, schrottigen Patchkabel. Und wenn die wirklich nur so ganz kurz sind, ich bin da völlig schmerzfrei im Studio, um eben kurz zwei Effekte hintereinander zu klatschen. Alter, dann nehme ich das nächste Kabel, was da rumliegt. Wenn ich aber mir ein großes, komplexes Rig zusammenbaue, ein Paddleboard oder ein Rack-System oder so, dann achte ich auch sehr, sehr, sehr auf gute Kabel. Ich glaube, wir haben das in der letzten FAQ-Folge schon besprochen. Ich persönlich gehe auf Klotz, Lagrange oder auch Mogami, weil Mogami hat halt auch Patch-Kabel. Ich löte selber, weil, ja, keine Ahnung, mir sind die Kontakte einfach, also das ist safer für mich. Ich finde aber bei den Kabeln, die man, wie sagt man, wie nennt man die, wo man nicht solderless, weißt du, löten muss, so. Ja. Da gehe ich eigentlich auf, wie heißen die denn? Ich guck mal ganz kurz, ja, Bullet Cable, ich hatte mal ein Endorsement mit Bullet Cable, das ist definitiv so das, was am heftigsten, die Dinger sind wie Panzer, kosten leider auch eine Mark. Und ansonsten gibt es, Disaster Area heißt das, warte mal, Disaster Area, ganz genau, Disaster Area. Die machen halt auch Kabel zum selber stecken, die man nicht löten muss. Die sind auch super. Hat in Deutschland, glaube ich, aber kein Vertrieb, genauso wenig wie Mogami-Kabel, aber auf die Dinger schwöre ich auch. Die habe ich komplett in Gänze auf meinem aktuellen Tour-Paddleboard und die haben mich noch nie im Stich gelassen, die Dinger. So.
Ja, ich habe hier gerade so ein Patch-Kabel von EBS aus Schweden. Die hat mir mal irgendjemand wärmstens empfohlen. Keine Ahnung, ob du die kennst, haben hier so ein...
Kenn ich natürlich. Die sind mir einfach zu teuer, sag ich ganz ehrlich. Ich gebe für kein Patchkabel 19 Euro aus. Ich löte die einfach selber und für dieselbe Kohle mache ich jetzt 6 Dinger oder 5 Dinger, die mindestens genauso gut sind.
Ich habe einen guten Deal über meine Sweetwater Connection bekommen, sonst hätte ich mir die auch nicht geleistet. Aber
und vor allen Dingen, du brauchst jetzt vielleicht eher 10 davon. Ich brauche auf meinem Pedal alleine irgendwie, glaube ich, 60 Patchkabel oder irgendwie so eine Scheiße. Aber ja, genau, vernünftige Kabel, ganz genauso wichtig. Reihenfolge, hast du ja schon selber erkannt, ist Geschmackssache und ich mach's genauso wie Simon. Buffer als erstes, Stimmgerät für mich immer als erstes. Manche Leute packen es als letztes, ich hab's immer als erstes irgendwie im Game. Verzerrung, Kompressoren und danach alle Modulation und Time-Based. Raus damit, fertig, komm.
Raus, weg, fertig, Alter.
Muss ich die nächste vorlesen?
Ich glaube schon.
Doom Electronics, wann kommt endlich eine Valborg Manta Nightmare Split bzw. Collab? Immer gern. Zeit, ihr wisst ja selber, es ist ein zartes Reh, ein seltener Gast, die extra Zeit, aber eigentlich ganz geil. Mich würde aber eher eine Supergroup interessieren. Als eine Split oder so.
Mhm. Collab, sagt ja.
Collab, da steht's ja, habe ich ja selber sogar gesagt. Das fände ich eigentlich interessanter. Ich finde Split-Dinger cool, aber manchmal, keine Ahnung, mir würde eine Collab irgendwie mehr zusagen. Aber einfach schon, weil alle Beteiligten geile Typen sind und das Rumhängen schon Spaß machen würde.
Genau, ich wäre auch
Collab
wäre cooler. Echt jetzt mal. Fragt, was sind so eure Tipps und Tricks für das HM2? Benutzt ihr das Pedal oder gern auch allgemein auf eure Gear bezogen, unorthodox / auf andere Weise, als es die breite Masse macht? Think outside the box in Bezug auf Gear finde ich immer super spannend. Haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet. Ich benutze kein vollwertiges HM2, aber ich
bin kein vollwertiges Mitglied der HM2-Familie.
Nee, bin ich nicht. Und ich muss auch gestehen, es ist wirklich selten, dass ich diesen Sound brauche, stelle ich fest. So gut wie gar nicht. Und deswegen den schon ab und an hier angesprochenen Death Knob von Dunefax. Ja, den mal so ein bisschen mit beimischen ins Gitarrensignal, wenn man mal irgendwie so ein bisschen was davon will, ohne dass sein eigener Gitarrensound völlig jegliche Integrität verliert. Ist ein guter Hack, aber sonst muss ich gestehen, ist das HM2 einfach ein bisschen zu eindimensional für mich und ich find's immer cool, so ganz selten höre ich meine Band, die das HM2 benutzt, ohne dass der Sound der Band super HM2-mäßig ist, so, ja, und das finde ich dann schon immer ganz cool so, aber grundsätzlich, keine Ahnung, nicht so vielseitig.
Ich benutze das HM2, wenn ich es benutze, volle Pulle, genauso wie es mal gedacht ist. Ich habe den Death Knob auch, aber ich benutze den eigentlich nicht. Ich habe ihn gekauft, weil ich ihn haben wollte und weil er so geil aussieht. Ich habe den in weiß, sieht killer aus, einfach weil ich Sammler bin. Aber wenn ich HM2 Sound brauche, dann benutze ich das Ding auch in seiner ganzen Pracht und ganz selten. Ich habe auf meinem Touringboard habe ich das Behringer Heavy Metal 300 oder wie das heißt, ein HM2-Klon. Klingt zu 99,9% genauso, gerade über eine Box, bin ich völlig schmerzfrei, klingt fantastisch, das Ding kostete 30 Euro oder irgendwie sowas. Und ansonsten HM2, ich habe das ja wie gesagt so ganz selten, es ist für mich wie ein Gewürz, wenn ich diesen Sound brauche, dann mache ich den, mische ich den rein und dann soll man den auch hören und schmecken. Ich habe jetzt gerade, wir haben Aufnahmen gemacht jetzt gerade in jüngster Zeit. Und da habe ich da werde ich mich später noch zu äußern. Es gibt neue Manta-Aufnahmen und da habe ich auf jeden Fall ein extrem anderes Setup, als ich jemals zuvor gespielt habe. Ganz anders, das wird viele überraschen, komplett Neuland. Alles analog, nichts Digitales, bevor ihr jetzt ausrastet. Aber da ein Teil der Effektkette bzw. des Gitarrensounds ist ein HM2 vor einem, ich würde sagen, 1966er Fender Champ. Mit einem 8er Speaker, mit einem SM57 abgenommen und das ist mit das asozialste, was ich je gehört habe und es ist einfach wunderbar. Und da kommt der HM2 halt wirklich richtig geil, einfach als Teil des Gesamtsounds über diesen kleinen Amp, klingt einfach brutal und höchstgradig unangenehm.
Ja, dann lies mal die nächste Frage vor, Hanno.
Hahnfried, unser guter alter Hahnfried. Ich habe manchmal das Gefühl, Hahnfried wohnt bei mir, so oft höre ich den Namen. Geht dir das auch so, Simon?
Ja, genau wie Anheim.
Ja, ganz genau. Schalto, Dream Guitar and Amp Setup. Was fandet ihr richtig geil? Wolltet ihr das unbedingt haben, als ihr angefangen habt? Und was denkt ihr heute davon? Oder spielt/ besitzt ihr es sogar? Ja, Simon. Du hast dein Leben lang von einem Camper geträumt, nehme ich an.
Ja, unbedingt, ja. Nee, ich habe mein Leben lang vom Total Distortion Worship geträumt. Na klar. Nein. Ich erinnere mich, dass die allererste Gitarre, die ich cool fand, wirklich ganz stumpf eine Strat war. So, da dachte ich so, oh, das sieht aber cool aus.
Auf jeden Fall. Eine weiße rote Strat.
Bei mir war es eine rote Strat tatsächlich, unorthodoxerweise. Eine rote Strat mit weißem Pickup würde ich mir heute nirgends hinstellen, aber...
Es ist so hart hässlich, aber...
Auf jeden Fall, aber Strats an sich finde ich nach wie vor, sehe ich oft welche, wo ich so denke, oh, doch ganz geil, müsste man eigentlich mal haben. Der Haken, also ich denke, ich habe gerade vor ein paar Tagen wieder drüber nachgedacht, mir so eine Warmoth Strat irgendwann mal zusammenzubauen, weil ich einfach... die Form cool finde, aber die Pickup-Bestückung ist oft nicht meins. Die Rücken- bzw. Vibrato-Systeme sind für mich nicht so.
Also du willst dann eher die Form, aber schon mit deinem modernen Simon-Sound. Du willst jetzt nicht einfach Single-Coils.
Nee, ich will nicht Single-Coils. Ich würde wahrscheinlich einen Humbucker an die Brücke und einen Single-Coil in den Hals packen.
Schöne Power-Strat, Alter.
Genau, eine schöne Power-Strat. Ansonsten ich habe auch kurz danach habe ich dann Ibanez entdeckt und Ibanez war ja, eine Ibanez RG war dann meine nächste Traumgitarre, einfach weil es wie eine Strat nur ein aggressiv aussah. Und RGs hatte ich ja in meinem Leben viele und habe auch noch ein paar. Gibson SG war ganz lange eine große Traumgitarre für mich, ist dann in der Viper geendet, weil ich mir keine SG leisten konnte damals. Und ja, das waren so die frühesten Traumgitarren.
Ich hatte das auch mit der Strat. Ich glaube, das liegt daran, dass die Strat halt einfach so das E-Gitarren-Klischee überhaupt sind. Und immer, wenn man in Popkultur irgendwie eine E-Gitarre gesehen hat, dann war das eine Strat oder so, ne? So,
ja.
Und das war bei mir genauso. Ich kann mich erinnern, dass Buzzy und ich in unserem örtlichen Musikladen so einen Fender-Katalog gekriegt haben. Und das war so ein riesiges Fender-Poster, wo alle Fender-Gitarren, die es gab oder gibt oder aktuelle Serien und so drauf waren. Ganz, ganz, ganz viele. Und egal, wie ich es gedreht habe, da haben wir immer gesagt, Alter, die hätte ich gern, die hätte ich gern, die hätte ich gern. Und bei mir war das halt immer am Ende des Tages auch eine Strat. Buzzys erste Gitarre war dann auch eine Squire Strat, einfach ganz normal eine schwarze mit weißem Pickguard.
Auch hässlich übrigens, schwarz mit weißem Pickguard, finde ich.
Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber so ein bisschen ideenlos. Also ist jetzt auch nicht mein Favorite. Finde ich aber immer noch besser als Sunburst, persönlich. Mhm. Und ich habe eine richtig teure Sunburst-Strat. Ich habe ja, keine Ahnung, 6, 7 Strats bestimmt. Allein 3 oder 4 weiße davon. Und ja, für mich ist eine weiße Strat halt immer das Geilste. Und ich finde diese Form halt nach wie vor total aufregend, weil ich da halt einfach Kindheitserinnerungen dran habe. Wenn ich eine Strat sehe, kriege ich gute Laune und es sieht für mich auch einfach unglaublich sexy aus, weil ich denke daran, wie das war, wenn ich einfach so vor diesen Postern oder vor den vor diesem Fender-Poster oder vor Musikkatalogen und dann so eine Strat gesehen habe. Das war für mich halt einfach die ultimative Rock'n'Roll-Gitarre. Das ist ganz witzig, weil ich bin ja großer AC/DC-Fan, aber ich hatte nie jetzt das Bedürfnis zum Beispiel, auch wenn ich die natürlich heute und dann später total geil fand, dass ich unbedingt eine SG haben musste oder irgendwie so. Eigentlich, nee. Ich fand auch als Kind so ein Fender Precision Bass und ich habe ja mit 13 als Bassist angefangen, gar nicht als Gitarrist, den fand ich auch immer eigentlich ziemlich hässlich mit diesen komischen, dicken, klobigen Tunern oben und so, irgendwie, keine Ahnung, das fand ich sehr altbacken und opermäßig. Heute sage, finde ich das natürlich unglaublich schön, aber der Geschmack verändert sich natürlich und ansonsten gearmäßig so, ja, nee, eigentlich nicht. Ich hatte nie...
Ja.
Ey, ich wollte immer ein Roland Space Echo haben und das habe ich dann auch irgendwann mit 21 bekommen oder mir gekauft, weil ich diese 70er Jahre Spaceship Optik so geil fand. Und ich wollte immer so ein Mikrofon haben, wo man hinten das Kabel rein und rausstecken kann. So ein richtiges SM58 oder so. Das wollte ich als Kind auch unbedingt. Dann habe ich dann mir bei Konrad Electronics das erste Mal dann so ein Billo-Abklatsch gekauft davon. Sah aber ähnlich aus. Es war für uns der ultimative Qualitätsgradmesser. Kann man das Kabel aus dem Mikrofon reinstecken und rausstecken? So ein Mikrofon mit festem Kabel war Toykram, Amateurshit. So, und dementsprechend ja. Und heutzutage besitze ich, also das kann ich sagen, so ziemlich alles, was mich irgendwann zu irgendeiner Zeit mal interessiert oder fasziniert hat.
Bei mir sind noch ein paar Sachen offen, aber gut, das ist natürlich auch endlos. Ich mach mal
ein Museum gibt es ja hier im Castle Hanno.
Ich mache mit der nächsten Frage weiter. Und zwar kommt die von heftige Mettwurst. Was
auch so ein, stark. Ey. Tut mir leid, Aufguss an, die heftige Mettwurst hat gewonnen.
Ja, auf jeden Fall. Bisher der beste Name hier.
Heftige Mettwurst.
Heftige Mettwurst, das ist eine heftige Mettwurst, Alter.
Das ist aber auch so, weißt du, so wie so ein Ausspruch, wie so derbes Teil, so, was weiß ja. ich, Alter, Simon, hast gesehen, Simon hat neue Felgen, heftige Mettwurst. So stelle ich mir das vor, so, auf jeden Fall. Oh, guck mal, ein eitriger Abszess, heftige Mettwurst.
Ja, oder auch einfach so, Alter, hast du eine heftige Mettwurst, Alter.
Ja, auch richtig schön, auf jeden Fall. Oder Simon hat sich einen Traum erfüllt, er hat ein neues Fass. Pedal, heftige Mettwurst, raunt es aus den hinteren Reihen von den billigen Plätzen.
Ja, auf jeden Fall.
Also du hast hier einen neuen Klassiker uns serviert, liebe heftige Mettwurst. Lass uns bitte in der ganzen Gear of the Dark Community, ab jetzt ist es entschieden, dass alles, was wo Beifall bekundet wird, ab jetzt mit heftige Mettwurst kommentiert wird, okay?
Ja, und wenn man was krasses Neues hat, ist es auch eine heftige Mettwurst. Also es ist eine heftige Mettwurst. Ja. Und der Alter, hast du eine heftige Mettwurst, hast du eine heftige Mettwurst, Alter.
Heftige Mettwurst, auf jeden Fall.
Ja, so, kommen wir jetzt mal.
Das Wort Mettwurst ist aber auch einfach so geil primitiv, Alter. Das ist richtig schön. Das Wort Mettwurst ist eine
Waffe. Ey, das Wort Wurst ist einfach so perfekt.
Ja, auf jeden Fall. Darüber brauchen wir gar nicht reden.
Wurst klingt so, wie die Wurst aussieht, oder? Das ist so das perfekte Wort für die Form, auf jeden Fall.
Es ist ganz, ganz traurig, so. Aber so eine Mettwurst, das ist halt so, guck, was, Mama, was gibt's zu essen? Mettwurst.
Bockwurst ist auch ein schönes Wort, muss man schönes sagen.
Bockwurst klingt halt geil aggressiv. Ja. So, Bratwurst klingt so schön dumm. Aber eine Mettwurst, das ist so richtig so, wenn dich so ein Bulle verprügelt. Du kannst auch schön mit meiner Mettwurst eins über die Mettwurst haben. So. Ja,
heftige Mettwurst, Alter.
Heftige Mettwurst. Ja, meine Eltern haben sich jetzt nach 46 Jahren scheiden lassen. Heftige Mettwurst. Heftige Mettwurst, ey. Das ist eine knallrote Birne, Alter. Für Sounds, Alter. Oh, man. Jetzt guckt mich auch gerade dieser Gummial an. Rat mal, was das ist. Der richtige heftige Mettwurst. Und jetzt kommt der Hund nach oben und legt seinen Kopf auf meine Knie, weil er denkt, ich krepiere, Alter.
Auf jeden Fall, was ist hier los, Alter? Ey, Hanno, was ist eigentlich aus diesem Gummial geworden, den du mir klar machen wolltest, Alter?
Ich bin dran.
Seit Wochen
heftige Mettwurst. Gib mir mal ein bisschen Zeit, Alter. Heftige Mettwurst.
Mach dir eine Versprechung, die er nicht halten kann, Alter. Heftige Mettwurst.
Heftige Mettwurst, stress mich nicht. Oh, mir ist richtig schlecht, Alter. Tut das gut.
Mir auch.
Der Hund guckt mich an, Alter. Sonst hätte ich mir gerade richtig einen auf die Mettwurst gehorgelt, ey. Leute, falls ihr es euch immer gefragt habt und noch so ein bisschen gezweifelt habt, wie primitiv sind wir wirklich, die Antwort lautet ja.
Ja, die Antwort ist immer ja, Alter. Ey.
Oh. Und jetzt die Frage, ihr könntet mal einen Zuhörer als Gast in den Podcast einladen. Den Platz dafür kann man ja verlosen, brauchen wir gar nicht. Nee. Heftige Mettwurst, du bist hiermit eingeladen.
Ja, Alter. Auf jeden Fall. Oh, Alter, ich muss jetzt mal ganz kurz. Ich muss jetzt tatsächlich mal ganz kurz auf Instagram gehen und mir heftige Mettwurst
angucken. Ich muss auch so hart pissen, Alter. Ich glaube, ich habe mir auch so ein bisschen in die Hose getroffen.
Okay, heftige Mettwurst. Ja, wird eingeladen.
Hoffentlich ist seine Fresse zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Ah, hier,
Guckst du da jetzt gerade? Heftige
Mettwurst. Ja, leider privates Profil. Man sieht
schon mal ganz falsch. Der Hund,
man sieht aber das Gesicht gut, hier, guck mal. Hanno.
Ja, Hanno, warte mal, ich muss mal kurz was.
Das ist
ja, doch, warte mal. Heftige Mettwurst, Alter. Was steht da drunter? Zieht wie Hechtsuppe. Ja, korrekter Typ, Alter.
Auf jeden
also,
Fall stabil.
Heftige Mettwurst. Pass mal auf, wir werden mit dir ein Telefoncasting vereinbaren und dann sprechen wir mit dir 5 bis 10 Minuten und wenn du wirklich ein geiler, lustiger Typ bist, die Einladung steht. Also ich glaube, so weit können wir gehen. Wenn sich jemand heftige Mettwurst nennt, mit dem Untertitel zieht wie Hechtsuppe und dann auch nur seine halbe Fresse aus Profilbild packt, so.
Also ich folge heftige Mettwurst jetzt vom Gear of the Dark Profil mal zurück. Ist requested.
Bitte melde dich bei uns, heftige Mettwurst. Ja, also, wir können nämlich deine Frage überspringen. Du bist hiermit eingeladen.
Ja,
mach mal weiter, Simon.
Ich habe ja schon die heftige Mettwurst. Ach nee, du hast die Frage.
Ja, ich habe die einfach, weil es so geil war.
Ja,
es passt
geht alles durcheinander. Oh, ja. So, jetzt kommt natürlich zur Bestrafung direkt irgendeinen französischen Namen, den kein Mensch aussprechen kann. Du vielleicht, kannst du es aussprechen hier?
Lest des Ordres Comoy. Nee, ich habe ja nie Französisch in der Schule gehabt.
Ja, Simon, aber erstmal ja sagen. Ja. Erstmal ja sagen und trotzdem vorlesen. Ja. Französisch, französischer Name sagt Simon.
Ja, sagen wir mal Les des Ordres Comoy oder so.
Klingt alles sehr französisch.
Irgendwas Serbisches auf jeden Fall.
Definitiv, ja. Simon erwähnte mal in einer älteren Folge, dass wenn er die Gitarre in die Hand nimmt, dies nur zum Schreiben, / Recorden sei oder er 10 Minuten lang irgendwelche Thrash-Riffs spielt. Hat Thrash-Metal euer Spiel beeinflusst? Habt ihr Lieblingsbands Alben? Über die Chaos AD hattet ihr ja bereits ausgiebig gesprochen. Gute Frage. Die andere ist, jetzt kann ich auch den Namen, jetzt komme ich gerade auf den anderen Namen nicht. Arise natürlich von Sepultura ist die andere Thrash-Metal-Platte.
Heftige Mettwurst-Platte auch. Ja, also, Kurt Klopper war gestern, das neue Format heißt Heftige Mettwurst. Und die Suffer von Bad Religion, keine heftige Mettwurst, sehr auf unheftige Mettwurst wahrscheinlich. Ich definitiv. Möchte übrigens dazu sagen, ja, dass er morgens die Gitarre zum 10 Minuten irgendwelche Riffs, ich habe das als erstes gesagt, dass ich eigentlich so neue Songs schreibe, dass ich morgens die Gitarre in die Hand nehme und einfach kurz spiele und wenn dann in den ersten paar Minuten nichts was rauskommt, ich sie wieder zur Seite lege. Und da hat Simon dann nämlich gesagt, dass er das genauso macht. Das möchte ich hier nochmal kurz festhalten.
Ja, heftige Mettwurst, Hanno, jetzt hab dich mal nicht so, Alter.
Ja, heftige Mettwurst, aber so viel muss mal klargestellt werden. Aber Thrash Metal hat mein Spiel überhaupt nicht beeinflusst, kann ich bis heute nicht spielen, aber Simon kann das richtig geil spielen, wie man ja zum Beispiel unseren Jingles und Einspielern hört oder auch bei unserem geilen Intro. Das muss man ganz klar sagen.
Ja, Thrash Metal hat mich dazu beeinflusst, auf der Gitarre rumzunudeln anscheinend und einfach Akkorde zu schrubben. Aber als Genre so richtig krassen Einfluss hat es auf mich ehrlich gesagt nicht gehabt. Es ist sowas, was ich. Eine richtig geile Thrash-Platte macht Spaß. Das ist so ein bisschen so, ja, wenn ich Bock habe auf Metal, der Spaß macht, dann mache ich mir eine Thrash-Metal-Platte an. So ein bisschen, es ist halt wie der Punk des Metals, so ein bisschen. Ne?
Aber das Problem ist, muss man fairerweise auch dazu sagen, eine schlechte 0815 Setzkasten-Thrash-Platte kann mir auch ganz schnell den Tag verderben. Also wo ich nicht einen scheiß Song von hören will. Nichts ist schlimmer als Durchschnitts-Thrash, so.
Ja, definitiv. Ja, also schwieriges Genre, hatte definitiv keinen großen Rieseneinfluss auf mich, aber es macht Spaß zu spielen.
Und nochmal kurz mit den 10 Minuten, ja, also bei mir ist es auf jeden Fall so, aber die Frage geht natürlich an Simon, ich beantworte sie trotzdem mal für mich. Ich mache das immer noch so, wenn ich irgendwie in einem Kreativprozess bin und mir fällt innerhalb von 10 Minuten nichts ein, dann lege ich die einfach weg, weil ich weiß, da kommt auch nichts mehr. Aber ich setze mich ganz, ganz selten hin und spiele einfach nur so für mich Gitarre ohne Zweck und ohne Ziel. Wie ist es bei dir, Simon?
Ja, ich mach's echt eher oft so, um Sounds auszuprobieren, mit Pedalen rumzuspielen so und dann verliere ich mich darin. Ich spiele auf jeden Fall nicht casual oft Gitarre. Ich versuche dann manchmal, ne, Sandy war jetzt letztens eine Woche außer Haus und dann habe ich eine Gitarre mit runtergenommen zur Couch und habe versucht, auf der Couch Gitarre zu spielen und das habe ich dann wahrscheinlich in den 5 Tagen geschlagene 7 Minuten gemacht. So, ich meine,
die gute
würde dazu
Couch-Gitarre.
Ja, wenn da ein kleiner Amp stehen würde, wäre es vielleicht nochmal was anderes, aber einfach nur so drauf rumzunudeln, so kling, quang, kling, klong, ist halt so arschlos irgendwie. Ja, kein Plan. Nach wie vor spiele ich einfach nicht. Also ich spiele in letzter Zeit mehr Gitarre, viel Gitarre, weil ich einfach viel Pedale ausprobiere, weil ich verschiedene Amp- und Cap-Kombinationen ausprobiere, weil mir das einfach Spaß macht, coole Sounds zu jagen irgendwie. Und da verliere ich mich dann drin. So, das ist schon mal für eine halbe Stunde und Nudel rum. Und dann sind es trotzdem Thrash-Riffs vor allem.
Alright. Wee-Man fragt oder sagt, sprecht doch gerne mal über den Wachstum eurer Bands. Mich würde interessieren, welche Meilensteine erreicht werden. Zum Beispiel erste Headliner oder erreicht wurden, sorry. Zum Beispiel erste Headliner-Tour, erste internationale Shows und wie sich das Ganze aufgebaut hat. In Klammern, stetige Steigerung durch neue Platten oder einen Song, der besonders durch die Decke ging. Liebe Grüße aus Erfurt, ihr Senf-Junkies. Ja, Wee-Man, beste Grüße zurück nach Erfurt.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also bei W-Farm
sprich
damals.
Sprich mal über W-Farm, weil das war ja schon so ein, so ein Paradebeispiel an so Erfolg. Also so, ne, so.
Im Rahmen, ja.
Ja.
Ja, das war so ein bisschen echt so eine Overnight-Geschichte, so kann man sagen. Wir hatten damals einen Song mit dem, ich verkürze den Titel jetzt, der Kurztitel ist einfach Uptown Girl, die alle mit unseren dämlichen, ironischen Songtiteln am Anfang. Und der ist auf MySpace einfach so krass durch die Decke gegangen. Wir waren so ein richtiger MySpace-Erfolg. Muss man natürlich jetzt auch ein gewisses Alter haben, um überhaupt noch nachzuvollziehen, was das bedeutet. Aber MySpace, großes soziales Netzwerk damals, Anfang, Mitte 2000er und auch sehr wichtig für Musik. Und alle Bands waren auf MySpace. Und ja, das war richtig krass. Wir hatten da fünfstellige Plays jeden Tag für einen Song teilweise so auch in unserem MySpace-Profil-Player und das hat dann auch echt schnell dafür gesorgt, dass wir Interesse von Labels hatten, von Booking-Agenturen und so weiter und so fort. Das ging auf jeden Fall fix und deswegen waren diese Meilensteine. Erste Tour zum Beispiel kam halt auch schon relativ früh. Wir haben 2006 da unsere Demo hochgeladen quasi und dann haben wir Ende des Jahres haben wir unseren Plattendeal unterschrieben, 2007 unsere erste Platte aufgenommen und dann sind wir mit Dying Fetus auf Tour gegangen im Sommer 2007 oder im Mai oder so. Und dann waren wir auch direkt so in dieser Tour, in diesem Tour-Modus drin, kann man sagen. Also ab der ersten Tour war das so, okay, das ist jetzt einfach so, die Band tourt jetzt und dann haben wir sehr viele Europa-Touren gemacht. 2008 sind wir schon in die USA zum Touren, war natürlich katastrophal gebucht und ganz schlecht promotete Tour, aber wir haben es gemacht, lange für gespart, war auf jeden Fall ein großer Meilenstein und über die Bandgeschichte so Sachen wie Russland, Australien und so mitgemacht. Aber im Grunde genommen, würde ich sagen, war der Startschuss eigentlich wirklich, das war so ein Urknall, der eigentlich für, retrospektiv gesehen die Karriere der ganzen Band irgendwie ja eingeläutet hat und von dem wir auch lange profitieren konnten und auch haben für dann, keine Ahnung, 8 Jahre also profitiert. Leider nicht finanziell, es war jetzt nicht so, dass wir damals viel Geld mit der Band gemacht hätten, aber wir haben unsere 20er auf jeden Fall weltweit verbracht und bei Nightmare ist es alles ein bisschen langsamer auf jeden Fall, aber wir sind ja auch älter und haben auch andere Sachen zu tun und von daher definiere dann auch solche Meilensteine heutzutage anders auf jeden Fall als damals. Aber damals war es so erste richtig krasse Tour und solche Sachen, das ging relativ fix eigentlich. Bei Manta hat es ja auch nicht so lange gedauert, ne?
Nee, bei Manta war das natürlich auch so, du hast ja relativ früh mit W-Farm schon mit Anfang 20 Erfolg erlebt, Interesse erlebt, Hype erlebt. Das waren ja Sachen, da hätte ich in meinen 20ern, Anfang 20 nur von träumen können. Das war völlig undenkbar. So mit Manta ging das ja bei mir erst los. Da war ich schon ja 30, Anfang 30. Und Irinsch noch mal ein gutes Stück älter. Und dann war das aber besonders geil und ganz besonders entlohnend oder belohnt, weil es ging dann halt wirklich total schnell. Wir haben Demo gemacht und basiert, also wir haben so 10 Songs geschrieben. Die 10 Songs kann man heute auf Death by Burning hören. Es war auch alles Material, was wir hatten. Na, war noch ein 11. Song, der ist dann auf der The Spell EP mit drauf. Den Song, den wir mit Okoy von Bölzer gemacht haben dann. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, wir hatten 10 Songs, haben die aufgenommen, wollten da ein Tape von machen, haben 2-3 Dinger auf Bandcamp gestellt. Das Feedback war sofort sehr, sehr, sehr gut. Wir haben sofort, also wirklich innerhalb von Wochen, Monaten gefühlt, Angebote von Labels bekommen. Ich weiß, dass ganz, ganz doll der Philipp damals von Century Media an der Band rumgebaggert hat, aber der halt einfach kein grünes Licht gekriegt hat von der Chefetage, dass man absolut völlig unbekannten Newcomer signed. Im Nachhinein auch total gut so, dass das nicht geklappt hat. Nichts gegen das Label, aber das ist jetzt gut gewesen, dass das in unserem Fall jetzt nicht gleich mit einem großen Label losging und dass wir dann bei, es gab vom Prothetic ein Angebot, es gab und dann, dass wir bei Swart Records gelandet sind und bei Swart Records, das ist der erste Meilenstein, das war so im Underground das angesagteste Label für die Mucke auf weltweit, würde ich sagen, für so 1-2 Jahre und
definitiv, ja, geiles
da haben sich
Label
viele
gewesen.
Leute Platten von gekauft, ohne die Bands zu kennen, einfach weil alle Releases gut waren. Und das war gerade, als Beast Milk ihre Platte gemacht haben, die ultra, ultra, ultra eingeschlagen ist über Swart und die Band sich sofort aufgelöst hat damit. So, ne? Und das Label war in aller Munde und wir waren dann so der nächste Topseller in Anführungsstrichen auf den Label dann, weil das Label halt auch auf einmal jemand kannte. So. Und deswegen war die Band auch von Anfang an irgendwie total legit in den USA, weil Swart Records halt einfach das totale Connoisseur-Label war. Das war so der erste wirklich große Meilenstein. Der zweite große Meilenstein war dann, dass wir sofort ultra viel gespielt haben und quasi im ersten Jahr der Live-Aktivitäten, also der richtigen Live-Aktivitäten, auch direkt gesagt haben, so ey, wir können hier für ein Konzert in die USA und können mit den Melvins spielen. Übrigens hier in der Stadt, in der ich heute lebe. Der Kreis schließt sich immer irgendwann und das ist auch total schön so. Und da war auch keine Sekunde gezögert, machen wir das. Da haben wir $100 für gekriegt. Wie bei Mr. Krabs steht der $100-Scheck noch bei mir hier als Erinnerung in meinem Regal. Und der ganze Trip hat uns, glaube ich, keine Ahnung, 3000 Tacken gekostet oder irgendwie so. Aber es war völlig klar, dass wir das machen, Alter. USA, weil für uns war auch so, ey, vielleicht kriegen wir die Chance, nie wieder überhaupt mal in den USA ein Konzert zu spielen. Ist mir egal, auch wenn wir da unser Geld jetzt drin verbraten. Und dann Headliner-Tour. Wir haben eigentlich immer nur Headliner-Tour. Das erste Mal wirklich Support haben wir dann erst bei Kadaver 2017 gemacht. Aber vorher 3 Jahre lang immer nur alleine Shows gespielt. Gut, in den USA haben wir Support-Shows gespielt. Aber ansonsten, Meilensteine waren halt einfach konstante Arbeit in erster Linie. Daran erinnere ich mich. Und dann der zweite Meilenstein war sicher gleich nach dem ersten Album sofort einen Deal, einen guten, fairen Deal sogar von Nuclear Blast angeboten zu bekommen. Den Stunt hatten ja vorher Kadaver schon gemacht, ein Jahr vorher oder so. Die haben so ein bisschen, sind dann dafür wahrscheinlich genauso wie wir so ein bisschen durch die Scheiße gegangen. Die hatten ja auch bei The Charming Man Records, glaube ich, ihr Debüt gemacht. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, was auch Everybody's Darling war und jeder geliebt hat und dann signed die Band bei Nuclear Blast und jeder, oh mein Gott, so. Und genauso war es bei Manta auch. Aber genau wie bei Kadaver haben wir dann halt auch mit der ersten Riesenlabel-Platte noch einen Kracher abgeliefert, der richtig gut war. Und da war dann halt der Übersong Era Borealis halt auch drauf, der dann natürlich auch auf total viel, bei Loudwire wurde der gefeatured und so weiter und so fort. Das ist eine Riesenseite hier in Metal Sucks und solche ganzen Geschichten. Das war auf jeden Fall der nächste Meilenstein, halt diese Platte bei Nuclear Blast zu machen. Und dann kamen dann halt auch so Sachen wie so Maryland Deathfest, Psycho Las Vegas. Und ein anderer Meilenstein erinnere ich mich auch, das war gleich am Anfang, als die Band so gehypt wurde, so dass wir dann beim Roadburn auch eingeladen wurden, direkt die ersten Shows. Und das ist ja bis heute noch so mir persönlich viel zu viel. Ich finde das grenzwertig albern, dass das alle Bands, die da spielen, so gehandelt werden wie ein 100-jähriger Rotwein. Also ich finde das alles sehr, sehr over the top. Aber für uns war das natürlich damals ein Ritterschlag. Und ja, und so kam das dann alles zusammen. Dann kam das erste Mal Wacken. Das war auf jeden Fall gleich so ein Mega-Ding. Da haben wir im Zelt gespielt, auch einen guten Slot. Und das war das erste Mal, das war total krass. Das war so, wir haben 2014 angefangen, wirklich ernsthaft zu touren. Gleich auch sehr schnell. Und 2015, wenn ich nicht täusche, haben wir das erste Mal Wacken gleich gespielt. Und da dann rauszugehen am frühen Abend oder so. Und dann stehen da irgendwie 8000 Leute. Das war schon crazy und das war kein Laufpublikum, sondern die waren da, um Manta zu gucken. Und da hat man schon gepeilt, okay, hier geht was. Und aber wie das auch so ist, jetzt gibt's die Band 10 Jahre und man macht immer noch total geile, aufregende Sachen und fährt in verrückte Länder und so, aber die Meilensteine fühlen sich jetzt nicht mehr so krass an wie vor 10 Jahren noch, weil natürlich die Überraschung weg ist ja, also das ist jetzt, ohne jetzt großkotzig zu klingen, aber das ist jetzt nicht so mega die crazy Sache, wenn man auf ein Festival in den USA eingeladen wird oder so. Ich weiß das zu schätzen und ich freue mich darüber, aber das löst in mir nicht dieselbe Freude aus, wie als 5., 6. Konzert zum Roadburn eingeladen zu werden oder sein ganzes privates Geld dafür raushaut, um die Melvins in Florida unterstützen zu können oder das erste Mal irgendwie in ein Flugzeug zu steigen, um ein Konzert in Finnland zu spielen oder Griechenland oder so. Also das kann man einfach nicht mehr schlagen. So, das sind die ganz frühen Erinnerungen und die sind dann auch für mich persönlich am wertvollsten. Und ja, gut, das sind so die Meilensteine und die immer einfach sehr, sehr viel gearbeitet und gemacht und getan und sicherlich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, wie Simon auf MySpace.
Ja, heftige Mettwurst, Alter.
Heftige Mettwurst.
Was mir noch einfällt, was mir noch kurz einfällt, deine Beschreibung des ersten Wackens bei uns war es so, wir waren 2008, haben wir das erste Mal auf dem Full Force gespielt und es war die gleiche oder eine sehr ähnliche Erfahrung. Allerdings haben wir, glaube ich, das Festival eröffnet in der Zeltbühne quasi. Und das war irgendwie so eine Sache, wo wir überhaupt keine Ahnung hatten, was wir erwarten können. Irgendwie und dann haben wir Soundcheck gemacht irgendwie, im Zelt standen 3 Leute und wenn das Zelt voll ist, passen da 10.000 Leute rein, so, ne? Also wenn da 3 Leute stehen und sich am Arsch kratzen, dann ist es nicht unbedingt confidence inspiring, wie man so schön sagt hier. Und ja, und dann sind wir aber irgendwie wieder Backstage verschwunden und dann auf die Bühne gelaufen irgendwie und das ganze Zelt war auch komplett knallvoll und das war erinnert mich irgendwie so an deine Beschreibung. Da hatte man auch das erste Mal das Gefühl so, oh, okay, krass, die Leute interessiert es tatsächlich so, weil, weißt du, das ist immer so ein bisschen so, du kannst MySpace-Hype haben oder irgendwas. Du kannst Hype, wenn der online stattfindet, ist immer so abstrakt. Ich finde, das ist auch bis heute extrem abstrakt irgendwie. Gleiche mit, ob man viele Instagram-Follower hat oder so. Das irgendwie so richtig, ich finde das immer sehr abstrakt, wie sowas sich in die wahre Welt
lässt sich nicht gut in die wahre Welt übersetzen, weil natürlich ist das total, weil ein Instagram-Like oder ein Daumen nach oben bei YouTube kostet gar nichts. Weder die Band noch den Follower. Aber auf eine Bühne gehen, nachdem man eine Platte aufgenommen hat, für die man richtig hart gearbeitet hat und da stehen auf einmal tausende von Leuten, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz andere Qualität von Bestätigung. Und ich kann mich ja auch erinnern, wir hatten mal 2014 auch, ja, wie gesagt, das erste Jahr unserer Live-Aktivitäten in Bremen auf so einem Stadtfest gespielt, Breminale heißt das, und das Konzert ist dann ausgefallen, weil es so einen mega Wolkenbruch gab. Und dann konnten wir noch 2 Songs spielen und die Leute waren schon total angegeilt und da waren ganz, und das Zelt war auch völlig voll. Und da haben wir gesagt so, ey, wir holen das jetzt nach, wir spielen dann hier im Lagerhaus. Und die Band war gefühlt völlig unbekannt und das ist ein 400er Laden. Und wir kommen irgendwie in 2 Monaten wieder und wir holen das nach und das machen wir dann auch eintrittsfrei für alle Leute, die jetzt extra gekommen sind und sich die Band ankommen wollten. Und das war auch so krass, auch wenn der Eintritt frei war, aber das war so, nach 20 Minuten war der Einlassstopp, so, ne, in dem Lagerhaus und in seiner eigenen Stadt das erste Mal so ein Laden in Anführungsstrichen auszuverkaufen oder so, dass keine Leute mehr reinpassen. Das war auch so ein Ding, wo Irinsch und ich sehr, 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 das hat uns sehr bewegt auf jeden Fall. Und das Konzert war auch total super, es hat total Spaß gemacht. So, das ist jetzt wiegt viel mehr, als wenn man jetzt vor zehntausenden Leuten auf einem riesen Festival spielt, dass man so das erste Mal wirklich so die Früchte seiner Arbeit irgendwie begreift.
Wie war eure erste Show? War eure erste Show gut besucht und wie war die
Stimmung? Unsere erste Show, unsere allererste Show war nachmittags gegen 16 Uhr auf Schnallis Geburtstag im Bastard Club in Osnabrück. Schnalli hatte Geburtstag, es war im Juli 2013 und dann kamen auch ganz lange gar keine Konzerte mehr oder so ein paar Monate. Dann haben wir eins im Oktober gespielt und so. Aber eigentlich ging es dann erst 2014 los. 2013 hatten wir gerade erst unsere die Platte aufgenommen, die Death by Burning, die dann ja auch erst 2014 rauskam. Und Schnalli hatte das gehört und fand das gut und hat uns dann eingeladen. Und ich glaube, dass wir da so mit Opener waren oder vielleicht so als zweite Band gespielt haben oder so. Und da waren im Publikum, würde ich sagen, vielleicht so 40, 50 Nasen, die das sicherlich auch ganz gut fanden. Aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand das Gefühl hatte, dass diese Band jetzt irgendwie so richtig, also dass da mal richtig viel geht. Also das würde, das behaupten jetzt vielleicht Leute, aber das Konzert war solide, aber das war jetzt bestimmt keine Offenbarung für die Leute, also glaube ich einfach nicht, weder für uns. Irinsch und ich waren einfach froh, dass wir das erste Mal live gespielt haben und das so abgehakt haben, okay, das funktioniert, das gefällt den Leuten und wir kriegen das auch irgendwie auf die Bühne transportiert, irgendwie fetten Sound anzubieten. Also dementsprechend, das hatte in erster Linie den Nutzen, dieses Konzert.
Ja, verstehe. Also ich.
Nach uns haben uns Torch gespielt oder mehrere Bands nach uns haben Torch hier aus Miami gespielt, was ganz witzig ist, weil Jonathan dann ja auch später unsere dritte Platte aufgenommen und engineert hat.
Mhm. Ja, weil ich mich erinnere, dass auch unsere erste Show richtig gut war in Berlin, irgendwie im Magnetclub damals, als er noch auf der Greifswalder Straße war. Das war eine gut besuchte Show und es war richtig gute Stimmung irgendwie. Ja, natürlich sind auch in Berlin natürlich, sage ich mal, wo man auch gut vernetzt war mit der Szene und so weiter, da sind natürlich dann auch alle gekommen. Das war schon cool irgendwie. Da gab es dann schon auch so ein, ja, so ein bisschen Szene-Unity-Feeling auf jeden Fall. Und alle sind zur ersten Show von WFAM gekommen. Das war auf jeden Fall nice und hat einem ein gutes Gefühl gegeben.
Okay, let's go. Mach mal weiter.
An Simon von The Real Vasti. Mag den Sound der Reformed-Version total. Anmerkung der Redaktion an dieser Stelle. Er meint damit das letzte Nightmare-Album Deformity Adrift. Wir haben einen Remix gemacht unter dem Namen Deformity Adrift Reformed. Er fragt weiter, ist geplant, in dem Stil nochmal was zu machen? Und dann Frage 2, nicht ganz so ernst, Deformity Adrift Porngrind-Version unter dem Namen Wet Dreamer releasen, yay or nay? Porngrind bin ich komplett raus, überhaupt nicht mein Genre.
Total drin.
Habe ich noch nie verstanden, werde ich nie verstehen.
Check ich auch nicht.
Ja, heftige Mettwurst, Alter. Der Sound der Reformed-Version, machen wir sowas nochmal? Ja, also die Frage, machen wir was nochmal? Nehmen wir eine Platte auf und remixen sie dann wieder in einem anderen Sound? Nicht unbedingt, aber das Ding ist halt so, ich bin grundsätzlich schon Fan von so den verschiedensten Produktionsästhetiken und wir sprechen darüber viel in der Band, wie wir klingen wollen oder ob wir bestimmte Sachen in einem ganz bestimmten Sound machen. Und man kann darüber sich immer viel, viel unterhalten von, sag ich mal, vorher und dann am Ende wird manchmal alles ganz anders. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, gerade die Aufnahmen, an denen wir jetzt gerade arbeiten, würde ich sehr gerne wieder auch einen sehr organischen Sound fahren irgendwie und nicht so einen metallischen Sound, einfach weil die Songs ein bisschen anders sind, andere Dynamik, anderer Vibe, und da würde das passen. Aber ja, manchmal passt halt auch eine, also gerade bei der Deformity Adrift, ich mag beide Produktionen einfach extrem gerne. Ich mag auch die normale, in Anführungszeichen, Produktion, weil der Mixing-Engineer enorm talentiert ist und da viel, viel mit so Sounddesign macht und man, wenn man die Platte auch auf Kopfhörern hört, da so viel zu hören ist, was wir gar nicht in die Platte gepackt haben, sondern was er so beim Mixen an so Effekten und Soundscapes noch einbaut, fast ungefragt. Und das ist immer geil. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es wird auch weiterhin mal organischere Produktionen von uns geben, auf jeden Fall.
So, letzte Frage für heute. Christoph Scherzinger. Nur Bares ist Wahres. Mich würde interessieren, was bei einer Tour so hängen bleibt. Ja, Christoph, also glaubst du, wir machen jetzt hier unsere Bankaccounts auf, aber ich glaube, wir hatten das Thema schon öfters mal durchgekaut, dass es durchaus viele Touren gibt, wo original gar nichts hängen bleibt. Mhm. So, ne?
Also, oder man miese macht.
Ja, absolut. Gerade Simon hat ja sehr viel über seine letzten Touren berichtet, jetzt mit Nightmarer in Europa als auch in den USA. Das ist, also hört ihr das mal an, ne? Das ist auf jeden Fall, und wir Manta kennen das natürlich auch, dass man Fly-In-Shows spielt und nach Crew, nach Flügen, nach Hotel bleibt original gar nichts übrig. Auch wenn die Gage mehrere tausend Euro waren. Und bei Touren kann das auch ganz schnell gehen, ne? So jetzt, wir haben ja, ne, wenn du so eine Support-Show-Tour spielst, wie wir jetzt mit Meshuggah gemacht haben, selbst wenn du da okay Gagen bekommst, die Kosten sind einfach so krass heftig mittlerweile, was Touren kostet. Für Nightliner, für Crew, für Technik, für dies, für das hast du nicht gesehen. Das geht ganz, ganz schnell, dass da original gar nichts übrig bleibt. Deswegen muss man natürlich auch immer sehen, dass man sich an solchen ohne Enden Mammut-Ochsentouren, wie man so schön sagt, nicht komplett aufreibt. Weil irgendwo, also wenn man das hauptberuflich macht, muss man natürlich auch Konzerte spielen, wo mal was hängen bleibt. Dementsprechend, ja, es, ich glaube, was man fairerweise sagen kann, fairerweise, ich glaube, das Wort des Tages bei mir, was man anbringen muss, ist, dass das Geld, was die meisten Musiker, die ich kenne, verdienen, selbst wenn die gut im Geschäft sind, sind die jetzt nicht reicher übers Jahr gesehen als alle meine Kumpels mit in Anführungsstrichen normalen Berufen. Mhm. So, also das ist, glaube ich, fair to say, fairerweise.
Ja, fairerweise kann man das so sagen. Ja, es ist wie soll ich sagen, der Grat zwischen Trauer und Erfolg ist ziemlich schmal so. Also selbst bei guten Touren, auch mit WFAM früher, sind wir teilweise nach einer wirklich guten Tour mit ein paar tausend Euro jeder in der Tasche nach Hause gefahren. Aber man muss halt auch ganz klar ins Verhältnis setzen, wenn du das nur zweimal im Jahr machst, dann kommst du mit diesen paar tausend.
Bringen dir 2000 Euro auch nicht so viel.
Nee, auf keinen Fall. Dann bringen dir deine 2-3 Scheine nix, die du für 3 Wochen lang Touren hattest. So, also das ist halt einfach so ein Ding. Jetzt, wie Hanno schon angedeutet hat, wir haben jetzt gerade Tour-Recap-Folgen gehabt, ein paar. Ich war ja gerade auf 2 Touren. Die waren beide nicht lukrativ, so viel kann man sagen. Und ja, also ich, kein Plan.
Bei meiner Tour, bei der letzten, beziehungsweise bei unserer Tour mit der Meshuggah-Nummer, da war das aber, muss man unbedingt anmerken, dass das ja auch ganz klar von Anfang an war, so, ne? Das weiß man ja vorher. Man macht dann, wie bei jeder geschäftsmännischen Tätigkeit, macht man eine Kalkulation und sagt, will man sich das zumuten, ist das machbar, ist das irgendwie finanziell abbildbar? Und da war ganz klar, dass Irinsch und ich da kein Geld dran verdienen, sondern dass das eine Investition in die Band ist, um neues Publikum zu erschließen, und das hat auch sehr, sehr gut geklappt, ne? Also dementsprechend würde ich das immer wieder machen, aber das war ganz klar, dass das jetzt für uns beide 4 Wochen Arbeit ohne Geld sein wird. Ohne Ware, weil die Crew wird ja als allererstes bezahlt, der Bus wird als allererstes bezahlt, irgendjemand, der von dem du dir Gear leihst oder Sachen, jeder wird bezahlt, und die Musiker, die Akteure werden natürlich wie bei jedem Geschäft immer als allerletztes bezahlt, und manchmal ist das super, was dabei rumkommt, und manchmal ist das natürlich nur Trauer, und es ist von Anfang an klar, dass da gar nichts hängen bleibt, beziehungsweise man versucht da mit einer schwarzen Null rauszukommen und nichts drauf zu zahlen. Das ist teilweise im Touralltag von Bands, gerade von kleineren oder mittelgroßeren großen Bands, ganz normal, dass man Kalkulationen macht, so von wegen, okay, kriegen wir das hin, ohne Geld zu verlieren? Von Geld verdienen kann denn da gar keine Rede sein. Und ich glaube, der Christoph will jetzt auch gar nicht genau wissen, um wie viel Geld es sich handelt, sondern was bei so einer Tour hängen bleibt. Also ich glaube, ich habe das ja schon gesagt, man muss sich die Kosten bewusst machen. Was sind die Kostenpunkte? Das ist Gefährt, das ist Übernachtung und das ist Crew. Und alles, was dann übrig bleibt, gibst du einen Prozentsatz an die Booking-Agentur im Normalfall ab. Wenn du hast ein Management, gibst du da auch noch was ab. Und dann, was dann übrig bleibt und du das nach Hause fährst, dann kannst du das versteuern. Und dann kannst du sehen, beziehungsweise versteuerst das ja erst danach, aber dann teilst du das halt durch die Nasen, die da aktiv auf der Bühne waren. Und das ist auf jeden Fall ein hartes Geschäft, so viel ist klar. Und viele Leute sind dann auch geblendet, so wenn es jetzt heißt, oh, das sind ja mehrere tausend Euro, die eine Band für einen Auftritt kriegt oder so. Alter, du glaubst gar nicht, wie schnell diese tausend Euro weggelutscht sind von den Kosten, die da entstehen durch Transport, Fliegen, Benzin, Crew, Übernachtung, allen Scheiß. Also das geht wirklich ganz, ganz schnell. Und alles, was hängen bleibt, wird dann aufgeteilt und mal hast du Glück, mal hast du Pech.
Übrigens auch noch ganz Fun Fact hier. Es gibt noch immer Shows, die wir in Europa auf der letzten Eurotour gespielt haben, die nicht bezahlt sind. Übrigens, wo weder Noll, wo weder Noll noch wir bezahlt worden sind. Und
in dem Fall kannst du die Leute eigentlich auch gerne mal outcallen.
Einfach mal sagen.
Hätte ich überhaupt kein Problem mit, einfach ein Jahr später, wenn gerade so Leute kleine Bands einfach nicht bezahlen. Also das ist wirklich eine absolute Schweinerei.
Ja, also von daher, es ist, wenn du reich werden willst, auf jeden Fall Metal machen und auf Tour gehen.
Unbedingt. Ja. Aber man muss auch sagen, ey, weißt du, wenn du ein Konzert spielst und da kommen 1000 Leute oder so und die zahlen alle irgendwie 30, 40 Euro Eintritt und dann machst du mit dem Veranstalter ein 50-50 oder sogar hast noch Glück, ein 60-40 Split zu deinen Gunsten, do the math. Da bleibt dann natürlich Geld übrig und das ist auch geil. Muss es aber auch, weil die Kosten enorm sind. Jetzt aber auch genug von dem, Geld, Sorgen der Protagonisten hier.
Und genug Simon, vom FAQ. Wir sind
ja
durch.
Ja, genug vom FAQ. Wir sind durch, Alter. Leute, wir hören uns nächstes Jahr, würde ich sagen. Danke für eure Fragen. Danke für die rege Teilnahme. Danke für die absoluten Lacher, heftige Mettwurst. Und danke für eine schöne Zeit, Simon.
Ja, letzte Frage noch an dich, Hanno. Habe ich da gerade bei dir einen Stabilo-Stift gesehen? Ist der kurz durchs Bild gegangen?
Stabilo, Alter, ja. Na klar, ja, der Feinliner, Alter.
Ja, habe ich auch einen hier, Alter. Wie geil ist das denn?
Kaufe ich oft. Die stabilen, für stabile Typen schreiben mit ihrem Stabilo. So, ich habe mir meine Shownotes heute mit dem Stabilo aufgeschrieben hier.
Nice. Ich habe mit dem Stabilo notiert, Bad Religion Suffer Kultklopper-Folge.
Ganz geil. Und ich habe mir mit meinem Stabilo eben tätowiert, weil der hat ja auch so eine Metallspitze einfach unter die Haut heftige Mettwurst gestochen.
Sehr gut. So muss das sein. Hanno.
Simon, haust du rein. Bis später.
Ciao.
Tschüss.
Serve one master, that is destruction.